Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren. Martin, für jeden, der jetzt zuhört, warum sollten die Leute einer Podcast-Folge über das Thema Schlaf zuhören? Denn das ist ja irgendwie was, jeder macht es, aber ich glaube, die wenigsten legen ja irgendwie so einen Fokus da drauf. Und wenn du eine Minute Zeit hättest, die Leute zu überzeugen, was würdest du sagen?
Hey, Schlafen ist richtig cool und im Schlaf passiert einfach ganz, ganz viel, was unseren Tag ausmacht. Und viele Leute sagen irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie abends so früh ins Bett gehe oder wenn ich merke, ich werde müde und dann ins Bett gehe, dann habe ich ja gar nichts vom Tag gehabt. Und ich finde es umgekehrt viel, viel schöner, morgens ausgeschlafen zu sein und zu sagen, der Tag kann kommen und ich kann das, was ich dann tue, viel mehr genießen und habe dann eine hohe Intensität dabei.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch was viele Menschen hier haben, dieses, ey, ich habe zwar 7 Stunden geschlafen, aber ich fühle mich trotzdem so, als wäre ich vom Bus überfahren worden. Hol uns doch mal vielleicht so ein bisschen ab, was passiert zentral überhaupt im Schlaf? Wir müssen nicht auf die ganz biophysiologischen und biochemischen Prozesse ein, aber so ganz grob, also welche Buckets werden im Schlaf nachts eigentlich gecheckt, damit man auch so ein bisschen mehr versteht, wenn der Schlaf jetzt nicht so ist, wie er eigentlich programmiert ist oder wie er sein sollte, kann man daraus ja direkt ableiten, wo die Probleme entstehen. Also was sind so die primären Buckets, die nachts gecheckt werden?
Also ich glaube mal vereinfacht gesagt, wird im Schlaf der vorangegangene Tag verarbeitet und wir werden auf den neuen Tag vorbereitet und das auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal im körperlichen Bereich unser Energiehaushalt, dass im Schlaf zum Beispiel das Gehirn aufgeräumt wird, zum Beispiel Abfallprodukte, die irgendwie tagsüber entstehen, rausgespült werden, dass Energie wieder aufgebaut wird im Sinne von, weil wir produzieren Wachstumshormon, was für Energie wichtig ist, für Muskelreparatur, für Muskelbildung, dass wir wieder Power haben. Und das so die körperliche Ebene, genau, Immunsystem gehört dazu, Herz-Kreislauf-System, Hormonsysteme, die reguliert werden. Und dann auf der anderen Seite die ganze Emotionsebene. Das heißt, irgendwie alles, was wir an positiven, negativen Emotionen erleben, wird halt vor allem im REM-Schlaf, im Traumschlaf verarbeitet, dass wir am nächsten Tag das Gefühl haben, wir fühlen uns unsere Haut wieder wohl, wir sind souverän, wir sind selbstbewusst, kommunizieren besser, sind empathischer mit uns selber als auch mit unserer Umwelt. Und das sind vielleicht so die groben Eckpunkte. Und jetzt können wir natürlich in diese einzelnen Punkte nochmal genauer reingehen.
Wie sieht so ein guter Schlaf aus, wenn du den perfekten Schlaf kreieren könntest? Mhm. Also was sind so die Pfeiler eines richtig guten Schlafes?
Also ich glaube, wichtig ist mal, dass man ins Bett geht, wenn man merkt, ich habe eine Bettschwere, ich werde müde. Das ist ja so ein Klassiker, dass viele Leute sagen, ich bin die totale Eule und ich kann um Mitternacht noch super arbeiten. Und wenn man die im Coaching hat und ein bisschen genauer nachfragt, dann kommt eigentlich raus, die haben schon mal so um 22:30 oder 22:30 oder 22:30 spätestens so einen toten Punkt gehabt, sind drüber gegangen, weil noch Champions League lief, weil noch mit Schatzi irgendwie noch irgendwas angesagt war oder weil noch gebügelt werden musste. Und dann sagt der Körper natürlich so, hey, du hast das Schlaffenster nicht genutzt, was ich dir angeboten habe und gehen so drüber weg. Und ich würde sagen, an dem Punkt sagen, irgendwie perfekter Schlaf ist irgendwie so, diese Schlaffenster zu nutzen, die uns der Körper anbietet, wenn wir wirklich müde sind. Und dann eine Einschlafzeit von 10 bis 15 Minuten. Gibt ja so diesen Klassiker, dass die Leute, vor allem Männer, einem erzählen, ich habe überhaupt gar kein Problem, ich schlafe sofort ein, wenn ich mich hinlege.
Da bin ich, ja.
Und dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass da eigentlich schon zu viel Erschöpfung mit im Spiel ist. Und vielleicht mal tagsüber auch geguckt werden sollte, wo die kleinen Oasen der Erholung eingebaut werden.
Also so Thema Napping, meinst du jetzt?
Zum Beispiel, aber auch irgendwie so diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Viele Leute powern ja den ganzen Tag durch, haben so dieses Phänomen Säbelzahntiger aus der Steinzeit. Der hat uns dann unsere Stresssysteme dann irgendwie für 10, 15, 20 Minuten voll Energie zur Verfügung gestellt und dann, wenn wir weggelaufen sind oder den platt gemacht haben, dann war erstmal wieder Pause. Und heute haben wir so viele Mikro-Säbelzahntiger im Alltag, dass wir, glaube ich, gar nicht mehr richtig runterkommen, also viele zumindest.
Das heißt, lass mich nochmal ganz kurz darauf einhaken. Du würdest sagen, Wenn ich jetzt jemand bin, der sehr schnell einschläft, also sagen wir jetzt mal wirklich so nach ein, zwei Minuten, ist es oder kann das ein Zeichen dafür sein, dass der Körper versucht, mich schneller in den Schlaf zu kriegen, weil er so erschöpft ist, korrekt?
Ja, genau. Aber was man dann halt zum Beispiel häufig sieht, ist, dass die Leute dann gar nicht in den wirklich erholsamen Tiefschlaf kommen oder nachts um 2 oder 3 aufwachen und dann nicht wieder einschlafen können, weil diese ganzen Stressregulationssysteme einfach zu sehr ausgereizt sind möglicherweise. Müsste man dann halt gucken, wo ist die HRV, wie sind die Cortisolspiegel morgens, nachmittags, abends so. Dann kommt man da vielleicht ein bisschen auf die Spur. Aber das ist auf jeden Fall, was mich hellhörig macht, wenn Leute sagen, ich kann super gut und schnell einschlafen, da würde ich dann irgendwie ein bisschen genauer nachfragen.
Ich sage natürlich, wenn das schon das ganze Leben so ist, ist es ja wahrscheinlich weniger dramatisch. Also ich schlafe schon mein ganzes Leben super schnell ein oder ich habe mein ganzes Leben schon einfach chronischen Stress, auch möglich. Aber ich kann auch im Kino einpennen. Also ich bin so, weißt du, das ist so typisch, wir kommen schon gleich nochmal auf Jetlag.
Und dann guckt man so einen sensiblen Film
und denkst dann so.
Und die Herzensdame sitzt neben einem und hat die Tränen laufen runter und man selber wacht irgendwann wieder auf, oder?
Das ist dann tragisch tatsächlich. Da hast du danach auf jeden Fall mehr Probleme als vor dem Kinofilm.
Genau, deshalb Beziehungsgespräche immer bis 21 Uhr beenden.
Absolut. Aber grundsätzlich, also ich habe das schon mein ganzes Leben lang und das ist auch so, ich steige ins Flugzeug ein und vor dem Start schlafe ich ein und ich werde in der Regel auch erst bei der Landung wach. Also hängt natürlich von der Länge des Fluges ab so, ja, aber so ein Mallorca-Flug, so 2, 2,5 Stunden oder so, ich werde dann eigentlich wach, wenn quasi es anfängt zu rappeln, weil du gerade wieder aufsetzt und landest. Ich habe auch schon immer gesagt, das ist schon, also es ist angenehm für mich, weil ich ja sehr schnell einschlafe. Aber es ist schon irgendwo auch ein bisschen pathologisch. Also es ist schon so sehr krass schnell, wirklich. Ich habe es ganz oft gehabt, so dass ich neben Laura meiner Frau im Bett liege. So jetzt, wo die Kleine da ist, nicht, aber keine Ahnung, so die letzten 10 Jahre. Und die redet dann einfach mit mir. Wir sind ins Bett gegangen und die redet eine Minute später mit mir, aber ich bin schon komplett weg. Und am Tag danach fragt die mich dann was und ich sage, ja, wovon redest du? Sie haben wir gestern Abend drüber geredet, ich habe geantwortet. Sie so, nee. So, ja, ich war komplett auf Wolke 7.
Das kann ja auch ein Schutzmechanismus sein.
Es könnte auch ein Schutzmechanismus sein. Okay, also gehen wir mal von dieser Müdigkeit und Einschlafzeit weg. Was sind noch so Pfeiler eines gesunden Schlafs?
Naja, dass du auf jeden Fall eine gute Schlafarchitektur hast, also entsprechend viel Tiefschlaf, 15-20%, idealerweise 1,5-2 Stunden pro Nacht, dass du ausreichend REM-Schlaf hast, 2-2,5 Stunden pro Nacht, dass du möglichst da irgendwas zwischen 7,5 und 9 Stunden schläfst. Und dann finde ich halt ganz wichtig, dieses subjektive Gefühl morgens. Wenn du aufwachst, hast du das Gefühl, der Tag kann kommen, ich freue mich drauf, ich komme auch gut aus dem Bett. Mhm. Oder ist das irgendwie so, oh, nochmal snoozen und lieber nochmal 1/2 Stunde liegen bleiben, was eigentlich auch nicht mehr viel bringt dann. Und dann ist noch so eine nächste Frage, wie gut kannst du denn dein Energielevel über den Tag halten? Ne? Hast du dann irgendwelche toten Punkte oder hast du auch nachmittags noch Bock auf Sachen? Ich glaube, das ist dieses subjektive Gefühl, glaube ich, geht auch vielen langsam verloren.
Ich meine, das ist natürlich auch multifaktoriell, das kommt ja jetzt nicht nur vom Schlaf irgendwo.
Nein.
Klar, aber ist natürlich ein super relevanter Punkt, wie ich finde immer so, wenn man versucht, gerade wenn du mit Menschen arbeitest und so dieses Subjektive, ich finde so in diesem Kosmos von Longevity, wo wir uns mittlerweile befinden, wird dieses Subjektive immer schwieriger. Kann man das irgendwie objektivierbarer machen, dieses Subjektive, oh, ich habe Energie oder ich habe Energiemangel? Gibt es da irgendwas, was du empfehlen würdest?
Also du kannst ja für dich mal eine Skala anlegen, so von 0 bis 10 und dann einfach die Tage einfach mal protokollieren, irgendwie morgens, mittags, nachmittags oder abends zum Beispiel. Und dann glaube ich schon, dass so ein Tracking irgendwie helfen kann. Wie sind zum Beispiel deine sportlichen Leistungen? Da gibt es ja auch ein paar Studien dazu, mit denen man irgendwie zeigen kann, dass wenn Sportler halt irgendwie 1 Stunde oder 1,5 Stunden länger schlafen, jetzt gibt es mit Tennisprofis oder Basketballprofis, dass dann der Aufschlag genauer wird, Sprintgeschwindigkeit zunimmt, Punktewürfe mehr werden, Strafzeiten weniger werden und so. Das hat ja ganz, ganz viel mit unserer Leistungsfähigkeit zu tun, vor allem mit kognitiven Leistungsfähigkeit. Natürlich muss Energie da sein, aber nachher geht es ja auch um Konzentration, Fokus, Koordination und so weiter. Ich glaube, dass man mit solchen Sachen durchaus dann die Idee bekommt, hole ich das Optimum aus meinem Schlaf raus, weil dann kann ich auch das Optimum aus meiner körperlichen Leistungsfähigkeit rausholen. Dann gibt es irgendwie so psychomotorische Tests. Gibt es eigentlich auch ganz coole Studien dazu, wo man zeigen kann, dass dieser Vergleich zwischen 7 Stunden und 9 Stunden schlafen, die Leute mit 9 Stunden noch mal besser abschneiden als mit 7 Stunden, obwohl die mit 7 Stunden von sich schon behaupten, ich fühle mich fit, ich bin wach, ich bin ausgeschlafen, und trotzdem hast du noch mal mit 9 Stunden deutlich bessere Leistung.
Arbeitest du mit sowas wie so Schlaffragebögen, sowas wie ein PSQI oder irgendwie sowas?
Nee. Das ist wirklich ein sehr individuelles Coaching, aber zu gucken, wo sind die Schwierigkeiten, was erzählen mir die Klienten, was bringen die mit? Und dann ist es ja so ein Stück Detektivarbeit, zu gucken, was machen die denn den ganzen Tag? Und das geht natürlich auch weit über so diese oberflächlichen Dinge, die du empfehlen kannst, wie man Schlaf verbessert, hin zu irgendwelchen mentalen Sachen. Sind da irgendwelche Programmierungen, Glaubenssätze, Stressantreiber, was ist so mit den Themen Lebenssinn, Ziele und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die da irgendwie zu Widerständen führen und wo die Leute halt gar nicht so sehr eine Schlafstörung haben, sondern eigentlich eher so ein mentales Gefängnis, aus dem man sie irgendwie so ein Stück befreien muss. Und ich habe auch zum Beispiel relativ oft irgendwie Unternehmer oder Leistungssportler, die halt irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Ja, bei den Leistungssportlern ist oft das Problem, irgendwie wird da jetzt ein Vertrag beim Fußballprofi verlängert oder ein Werbevertrag mit irgendeinem wichtigen Sponsor. Oder sind das Unternehmer, die halt zum Beispiel nachts wach liegen, weil sie sich von irgendwelchen Mitarbeitern trennen müssten oder weil sie irgendwie eine Firma kaufen wollen und nicht wissen, wie, oder eine Firma verkaufen, wo man sich denkt, irgendwie so, das Problem hätte ich auch gerne. aber das sind halt alles Sachen, die wach halten können.
Das sind Luxusprobleme, die aber ja für den Menschen wirkliche Probleme sind.
Ja, natürlich. Ja, klar. Und dann kommen halt irgendwie so bei den Stressantreibern zum Beispiel, kommt dann irgendwie zu, dass vielen das gar nicht so bewusst ist, dass wir eigentlich durch Programmierung aus der Vergangenheit, aus der Kindheit oder so, irgendwelche Stempel schon in uns tragen, mit denen man halt irgendwie immer wieder über seine Leistungsgrenzen geht. So dieses sei perfekt, streng dich an, immer allen alles recht machen oder so. Und wenn man die mal identifiziert, dann kommen die Leute vielleicht auch wieder so ein Stück aus diesem Stresserleben raus.
Du hast eben so dieses Cortisol-Thema angesprochen. Könnte das auch eine Möglichkeit sein, irgendwie so dieses Energielevel zu objektivieren über den Tag? Oder ist das was du machst überhaupt mit den Leuten? Oder?
Ja, also ich mache schon irgendwie Cortisol über Speicheltests zum Beispiel. Das ist ja relativ niedrigschwellig versus zum Arzt zu gehen und sich erstmal Blut abzapfen.
Aber so ein Tagesprofil
zu lassen, dann, oder? Ja, genau. Ja. Aber das ist echt schwer zu sagen, weil da gibt's ja so unterschiedliche Spielarten. Also es gibt ja irgendwie so diese Dinger, gerade wenn die Stressantreiber stark sind, dann haben die Leute oft extrem hohe Cortisolspiegel, vor allem tagsüber, kommen eigentlich gar nicht mehr richtig runter und sind dadurch eine Zeit lang auch irgendwie noch relativ leistungsfähig, aber schlafen dann irgendwie total bescheiden, weil sie halt gar nicht richtig in den erholsamen Schlaf kommen. Und dann fehlt am nächsten Tag das Energielevel, deshalb lässt sich das irgendwie schwer korrelieren. Und umgekehrt, wenn die Leute lange in solchen Phasen sind, dann brennen die neben den Rinden ja irgendwann auch aus, dass die dann echt gar nicht mehr hinterherkommen mit der Cortisolproduktion. Da musst du eigentlich eher überlegen, muss ich jetzt substituieren?
Wir haben jetzt müde sein, dann haben wir eine bestimmte Anzahl Schlafarchitektur, hast du es, glaube ich, genannt. Also 1,5 Stunden Tiefschlaf, 2,5 Stunden REM-Schlaf, können wir gleich sonst auch nochmal im Detail drauf eingehen. Jetzt haben wir Schlafdauer haben wir noch gehabt, also 7,5 bis 9 Stunden hast du, glaube ich, gesagt. Gibt es noch irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, das braucht ein perfekter Schlaf? Was ist mit so der Uhrzeit, wo man ins Bett geht?
Ja klar, also so eine Regelmäßigkeit, aber das meine ich ja auch damit, diese Schlaffenster, die sich uns öffnen, die sind ja, also die sind ja oft zu einer relativ ähnlichen Zeit. Also ich glaube, die meisten von uns wissen, dass sie irgendwann um 22:30 oder 22:30 müde werden. Und dann ist immer nur die Frage, was ist da gerade los? Bin ich da noch mit Freunden im Restaurant und habe irgendwie schon ein paar Drinks genommen oder vielleicht auch noch einen Espresso und gehe da locker drüber weg? Aber so diese Schlaffenster, die kommen ja zu einer regelmäßigen Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, tatsächlich möglichst regelmäßig zu schlafen.
Wenn du jetzt, also ganz kurzer Ausflug in, weil ich glaube, das ist was, das interessiert mich jetzt auch und deswegen, wenn ich die Struktur jetzt gerade kicke, dann passiert das halt. Wenn du jetzt jemanden hast und du arbeitest mit jemandem zusammen, sagen wir jetzt einfach, wir nehmen jetzt mich, so, ja.
Und also das passt jetzt.
Musst du erst mal überlegen, ob ich dich überhaupt nehme.
Ja, musste ja nicht, alles gut. Ich habe auch das Problem, was ich jetzt schildere, habe ich gar nicht, aber damit es einfacher ist. Also du hast einen Unternehmer, der ist irgendwie so 38 Jahre, macht Sport, hat viel Stress. Und am Ende des Tages, wenn ich jetzt jemand bin, der nur 6 Stunden schlafen würde, passiert nicht, weil auch bevor wir die Kleine hatten, Laura und ich sind immer irgendwann zwischen 9 und 9.30 Uhr ins Bett gegangen, früh aufgestanden, also sehr regelmäßigen Schlafrhythmus. Und du hast gerade eben gesagt, abends einen Espresso trinken, das ist ja eine bewusste Entscheidung, dass ich meinen Schlaf ja aktiv manipuliere. Sowas würde ich zum Beispiel nicht machen. Also der wäre dann koffeinfrei in dem Fall. Wobei ich auch da sagen müsste, im Restaurant wäre ich zu misstrauisch, dass der dann doch Koffein hat. Aber gut, anderes Thema.
Aber selbst das kann tricky sein, ja. weil alleine der Kaffeegeruch uns, also ja, wir laufen ja voll, wir sind ja voll irgendwie auch mit dem Unterbewusstsein ausgestattet, dass möglicherweise das sogar wieder so einen Placebo-Effekt haben könnte.
Ja,
wobei, oder kannst du den für dich ausschließen dann?
Also ich könnte ehrlicherweise auch eine halbe Flasche Red Bull trinken und ich würde mich hinsetzen und ich würde dann 2 Minuten einschlafen. Also das,
okay.
Das liegt jetzt nicht an der Koffeinsensitivität am Ende des Tages, okay. So. Weil selbst wenn ich habe mal so über mehrere Wochen Versuche gemacht, Kaffee komplett rauszunehmen und sowas, was ich gar nicht gerne mache, weil ich ein richtiger Kaffeesommelier bin, würde ich es nennen. Also es ist nicht so Kaffee-Junkie von zu viel, sondern für mich ist das Zubereiten des Kaffees schon eine richtige, ein richtiger Genuss, quasi an meiner Siebträgermaschine zu stehen und das alles zu machen. Das gibt mir fast mehr als den Kaffee zu trinken am Ende. Okay. Und deswegen bin ich in Restaurants sowieso sehr skeptisch, was Kaffee angeht. Aber sagen wir jetzt, ich würde nur so zwischen 5 und 6 Stunden jede Nacht schlafen. Wie würdest du mir jetzt einen gesunden Schlafrhythmus wieder antrainieren? Also was würdest du mir sagen, was ich jetzt machen muss? Weil wenn du mir jetzt sagst, ich muss um 9 Uhr ins Bett gehen, werde ich dir halt sagen, ja, kann ja sein, aber dann liege ich da jetzt 3 Stunden wach im Bett. Also wird bei mir jetzt nicht passieren, aber theoretisch bei mir als unternehmerische Person. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Würdest du einfach sagen, wir ziehen das jetzt 6 Tage durch und du musst halt jeden Abend um 10 ins Bett und dann bleibst du halt liegen, bis du halt einschläfst, oder was würdest du machen?
Ja, es nützt ja nichts, also muss ja eine Bettschwere da sein. Also wenn jemandem einfach nur zu verordnen, hier früher ins Bett zu gehen, ist es ja nicht. Aber das ist natürlich irgendwie was man einfach aufdröseln kann. Welche Faktoren machen denn irgendwie einen Schlaf aus oder was braucht unser Schlaf, damit er auch gelingen kann? Wir können Schlaf ja schlecht zwingen in irgendeiner Form. Also so wie man im Fitnessstudio irgendwie sich sagt, irgendwie jetzt noch einen Durchgang und den ziehe ich durch. Oder bei der Ernährung, nee, Schokolade lasse ich jetzt komplett weg, also mit viel Willenskraft. Das geht ja beim Schlafen einfach überhaupt nicht. Das heißt, ich muss ein Fundament schaffen, auf dem Schlaf gelingen kann. Und jemand, der auf 5-6 Stunden geeicht ist quasi, das ist schon echt eine Herausforderung, den so Stück für Stück dahin zu bringen, dass der dann irgendwann auch wieder länger schlafen kann. Weil viele Leute sagen ja, ich komme mit 5 Stunden aus oder mit 6 Stunden, weil sie ihrem Körper jahrelang nicht mehr zugestanden haben. Und dann sagt der Körper halt irgendwann, ja gut, dann müssen jetzt 5 Stunden reichen und ich muss damit irgendwie zurechtkommen. Also wir adaptieren auch, aber das sind immer noch so diese Elemente aus der Steinzeit, meiner Ansicht nach, dass man sich mal überlegt, wie haben denn unsere Vorfahren gelebt? Nicht, ich will das gar nicht glorifizieren, weil die haben erst genug Probleme gehabt, die sind ja auch nicht so alt geworden. Aber trotzdem sind ja diese Programmierungen zum Beispiel am Sonnenlicht, in der Bewegung und ein paar weiteren Faktoren irgendwie da. Und im Fernsehen wirst du ja immer gefragt, so Herr Schlott, der ultimative Schlaftipp. Und dann sage ich oft 8 Stunden Feldarbeit. Was ja erstmal lustig klingt, aber heißt halt, ich bin im Tageslicht, das heißt, meine innere Uhr wird synchronisiert. Für die Serotoninbildung, Vitamin D und so weiter ist Tageslicht total wichtig. Und zwar einmal morgens das helle Licht, was sehr viel Blaulichtanteil enthält, aber auch abends die Dämmerung mit relativ viel Licht im rotwelligen Bereich. Und da muss man halt gucken, was ist denn heute überhaupt möglich? Weil logischerweise, wir sitzen sehr viel drin, haben PC-Arbeitsplätze, aber 10, 15, 20 Minuten, glaube ich, kann jeder realistisch irgendwie schaffen. So, Bewegung ist das Nächste. Unsere Vorfahren, die haben sich ausgepowert. Die sind auch nicht nur, irgendwie haben nicht nur Cardio gemacht oder sind irgendwie entspannt gejoggt, sondern die sind auch mal irgendwie richtig gesprintet und haben die Muskeln richtig gefordert oder mussten irgendwo einen Baum hochklettern, um auch irgendwie Krafttraining jetzt in der Form zu machen. Und die Myokine braucht unser Körper halt einfach, die da freigesetzt werden für den Stoffwechsel, fürs Immunsystem, aber auch für die Gehirngesundheit und für die Bettschwere, dass wir abends irgendwie uns gepowert fühlen und dann auch irgendwann schlafen können. So, dann ist Umgang mit Kaffee, was wir eben schon hatten, Umgang mit Alkohol, Umgang mit Mediennutzung und so weiter. Das sind alles irgendwie so Voraussetzungen, mit denen ich schaffe, halt ein Fundament zu bauen, auf dem Schlaf gelingen kann. Und dann würde ich halt gucken, dass ich stelle mir immer den Wecker eine Stunde, bevor ich schlafen gehe. Also nicht morgens auf 6 Uhr, um in die Klinik zu kommen. Da will ich aufstehen, sondern ich mache so Rückwärtsrechnung, 8 Stunden schlafen, dann bin ich bei 10 Uhr, 21 Uhr, weil ich meinem Körper noch eine Stunde die Chance geben will, runterzufahren, wo ich irgendwas Ruhiges mache. Also wo ich meditiere oder noch einen Abendspaziergang oder eine warme Badewanne oder irgendwas lesen. So, das sind mal so Elemente, mit denen man versucht, die Menschen wieder dahin zu bringen, in so eine Natürlichkeit und in Intuition für den eigenen Körper zu gewinnen.
Was hältst du von dem Konzept, dass man, also es gibt ja in der Behandlung von Depressionen und Co. gibt es ja Schlafentzug als Möglichkeit der Therapie, zumindest ursächlich anfänglich zumindest, um den Leuten ja diese Euphorie zu geben und Co. Was hältst du davon, mit so jemandem ihm gar keine Schlafenszeit vorzugeben, sondern eine Aufstehzeit vorzugeben? Also gehen wir jetzt mal davon aus, du hast jemanden, der schläft 6 Stunden zum Beispiel und der steht aber jeden Tag erst so um 10 auf oder so. Oder machen wir es nicht ganz so extrem, sondern sagen wir, der steht halt um 9 Uhr auf oder um 8. So. Und der schläft jetzt 6 Stunden, also der geht dann halt irgendwann, was weiß ich, um 2 erst ins Bett und schläft dann bis 8. Und so jemandem jetzt zu sagen, er muss um 10 ins Bett, ist ja vielleicht ja auch gegen seine innere Uhr und so, komme ich gleich nochmal drauf. Aber was hältst du von dem Konstrukt, ihm zu sagen, okay, du stehst jetzt halt einfach jeden Tag 2 Stunden früher auf, was ja automatisch dazu führen wird, dass er mehr Zeit wach ist und dadurch theoretisch, klar, wenn er jetzt nicht regungslos im Bett liegt einfach, sondern dass er sich ja oder sie sich ja den ganzen Tag immer mehr bewegt und dadurch auch tendenziell früher müde wird. Ist das ein Konstrukt, was unterstützen wird?
Ja, gut, dass du das aufgreifst, ja klar, also auf jeden Fall, weil das ist ja so ein Stück initial mal ein Schlafentzug. Das kann man sich jetzt auch überlegen, mache ich das richtig mit Gewalt, irgendwie so 2 Stunden früher gleich, oder mache ich das filetiere das, also kleinere Schritte, irgendwie so jeden Tag 10 Minuten früher aufstehen zum Beispiel. Und natürlich ist dann die Wachzeit etwas länger und dann entsteht natürlich auch vielleicht etwas früher der Schlafdruck. Und vor allem, wenn man es damit kombiniert, dass die Leute dann auch wirklich draußen sind und sich auch wirklich Sporteinheiten, also auch zum Ausbauern, reinpacken, weil ich fand das echt interessant. Irgendwo habe ich das mal gelesen, dass man mit ab 30 irgendwie eigentlich kaum noch Menschen sich in die Situation bringen, wo sie mal richtig außer Atem geraten. Also das heißt ja eigentlich, dass ich wirklich mal meine Reserven auch ausreize, und das machen wir eigentlich gar nicht mehr. Und ich glaube, da kann ich nur zu raten, das irgendwie 2-3 Mal in der Woche auch zu machen, also was sich auch auf den Schlaf positiv auswirken kann.
Und das, obwohl wir ja wissen, dass der relevanteste Parameter auf das Thema langes, gesundes Leben eigentlich die VO2 Max ist, ne? Die theoretisch nur besser wird, wenn man halt auch außer Atem ist zwischendurch. Ja. Und da gibt es spannende Untersuchungen, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Altersgrenzen, aber man sieht, dass ein unfitter 35-Jähriger genauso schnell außer Atem ist wie ein fitter 55-Jähriger, was halt 20 Lebensjahre Unterschied sind. Die sind aber beide gleich fit, von gemessen an, wie viel Treppen, Etagen können die gehen, außer Atem zu kommen und sowas. Ist schon absurd, weil du bist einfach 20 Jahre älter und du bist aber eigentlich so gesund und fit wie jemand, der 20 Jahre, das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, 2,5 oder 20 Jahre, das ist einfach so, als wäre ich jetzt 18, das ist so. Okay, im Kopf bin ich zwar schon noch 18, aber ist schon eine perverse Nummer, finde ich, 20 Jahre.
Ja,
aber
daran siehst du ja, wie wichtig Bewegung ist und wie Bewegung sich auch mit zunehmendem Lebensalter auswirken kann. Ne? By the way, wirkt sich ja auch ein guter Schlaf auch nochmal auf die VO2 Max aus.
Oh, safe. Wenn wir jetzt so, wir waren gerade bei diesen ganzen Uhrzeiten, hast du schon mal von der Organuhr gehört?
Dass man, aus dem TCM?
Ja, genau. Was hältst du davon?
Lass uns über was anderes sprechen. Okay.
Also, ne, vielleicht ganz kurz, weil ich höre das immer wieder.
Es gibt die Nierenzeit, die Leberzeit, die Lungenzeit.
Also wenn man zwischen 2, 3 und 4 aufwacht, dann hat man eine Leberbelastung, oder um 3 ist, glaube ich, die Leberzeit und so. Ich finde es auch sehr, sehr, sehr schwierig und sehr kritisch.
Also ich glaube nicht, dass das wirklich wissenschaftlich untermauert ist.
TCM ist ja auch eine Wissenschaft für sich, so. Ne, also ich glaube schon, dass das eine Relevanz hat, aber natürlich jetzt nicht für erstens den Menschen, über den wir reden, und die Frage ist auch immer, welche
Priorität hat das im Verhältnis zu allen anderen Dingen, über die wir jetzt gerade geredet haben. Weil ich glaube, wenn man alle relevanten Basics irgendwann abgefrühstückt hat und man trotzdem das Thema hat, dass man irgendwie, oder, also was wären Alternativen, warum man nachts wach wird? Also gibt es Leute, die haben Einschlafprobleme, so haben wir gerade eben schon drüber geredet, und was wären jetzt Probleme, die, oder Ursachen, warum Menschen Durchschlafprobleme haben? Was, also was neben der Leber- oder Lungenzeit?
Also letztendlich, wir werden ja nachts irgendwie 10 bis 15 Mal sowieso wach. Also wir kommen, also wir tauchen im Leichtschlaf sozusagen an so eine Grenze, wo wir dann wieder, eigentlich dann wieder weiter schlafen und es gar nicht so ins Bewusstsein kommt. Ist da jetzt aber in der Zeit, oder wir tauchen an diese Grenze und ist da dann irgendein akustischer Reiz oder wir müssen zur Toilette oder eine Vibration, manche haben ja, was weiß ich, ihr Schlafzimmer irgendwie auch direkt am Aufzug oder sowas, dann kann das halt dazu führen, dass wir wach werden. Und dann haben halt viele Leute wieder ein Problem im Einschlafen, weil dann plötzlich das Gedankenkarussell irgendwie und das Grübeln losgeht. Und das Fiese ist ja, wir sind ja sozusagen nachts, wenn wir so wach werden, dann haben wir eher Neurotransmitter, die aktiv sind, die unser Gehirn dämpfen und runterfahren. Und das kann halt gut sein, dass wir sozusagen dadurch so einen depressiven Zustand haben, der dann auch dazu führt, dass alles das, was an Gedanken dann da gerade da ist, noch viel, viel negativer wird. Mhm. Also das ist zum Beispiel was ich Klienten auch immer gerne erkläre, nimm das einfach nicht ernst. Also so das Gehirn denkt mich, aber ich darf, das ist ja immer noch die Frage, wie beurteile ich das dann oder lasse ich mich davon gefangen nehmen. Das kann irgendwie ganz viele Ursachen haben. Also kann sein, dass die Leute relativ früh im Bett waren und dann schon sozusagen dieser körperlich erholsame Teil des Schlafes, der Tiefschlaf, durch ist und schon wieder ein Stück Energie da ist, Cortisol langsam anfängt, so um, was weiß ich, 3, 4 Uhr langsam wieder hochzufahren. In dem Zusammenhang muss man auch mal ganz klar sagen, dass diese ganzen Stresshormone, die so verteufelt werden und gerade das Cortisol, die sind ja eigentlich ganz, ganz wichtig für uns, weil diese Stresshormone sorgen dafür, dass wir Leistung bringen können. Nur ein zu viel davon und eine Dauerstimulation und so weiter ist gefährlich. Aber das kann eben sein, dass dann diese Cortisolwirkung schon einsetzt oder dass die Leute so gestresst sind, dass die gar nicht so sehr in den erholsamen Schlaf kommen, aber dann irgendwie durch hohe Cortisolspiegel aus dem Stress heraus dann schon irgendwie wieder wach werden und gar nicht mehr richtig einschlafen können oder das Melatonin dann schon wieder gestört wird und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die da mit reinspielen und ich glaube, die größte Kunst dabei ist dann irgendwie zu sagen, okay, ich nehme das nicht so ernst, das ist jetzt halt einfach so, ich akzeptiere das mal und guck, ob es irgendwie einen Weg geht, dass ich wieder in Schlaf finden kann. Und ansonsten würde ich eher raten, aufzustehen, weil sonst das Bett, also oder das Bett eigentlich vom Unterbewusstsein als ein Ort geankert wird, nach dem Motto, Bett ist da, wo wir irgendwie grübeln dürfen und Gedankenkarussell durch die Gegend fahren.
Also fassen wir es nochmal zusammen. Wir haben gesagt, die Dauer, wir haben gesagt, die Schlafarchitektur, wir haben jetzt gesagt, Lifestyle über den Tag hinweg. Irgendwie super relevant, dass man sich auspowert, dass man ins Bett geht oder eigentlich runterfährt, wenn man müde wird, was aber ja wieder mit dem Lifestyle sekundär irgendwie zusammenhängt. Gibt's noch irgendwas, was dir fehlt für diesen optimalen Schlaf? Regelmäßigkeit hast du noch gesagt?
Ja, ich glaube auch dass so eine Mentalhygiene dazu gehört. Also, dass ich mir in meiner selbst bewusst bin, dass ich weiß, wie ich ticke, wo meine Probleme sind, wenn ich nochmal irgendwie auch, also das größte Problem ist ja oft, wenn wir ins Bett gehen und dann irgendwie in diesen Problemspiralen landen, dann sind das ja meistens Dinge, die wir entweder tagsüber erlebt haben, die also in der Vergangenheit waren oder die auf die Zukunft gerichtet sind, so, oh Gott, ich habe irgendwie morgen noch einen Vortrag oder ich muss morgen noch die und die Arbeit abgeben oder was weiß ich. Das heißt, irgendwie sind wir irgendwie oft mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft beschäftigt und dann ist ja manchmal auch ganz gut zu gucken, was triggert mich denn da überhaupt? Welche Themen sind das? Und da kann es irgendwie helfen, sozusagen mir meiner selbst bewusst zu sein und irgendwie auch immer mal Bilanz zu ziehen, zum Beispiel Tagebuch zu schreiben, meine Lebensbereiche anzugucken. Wie geht's mir denn? Wo stehe ich finanziell? Wo stehe ich familiär? Wo stehe ich partnerschaftlich? Wo stehe ich mit meinen Hobbys oder mit meiner Selbstverwirklichung? So sind, glaube ich, eine ganze Reihe von Bereichen, die man sich angucken darf, damit man irgendwie bei sich ist und irgendwie auch das Gefühl hat, ich bin mit mir im Reinen, wenn ich mich hinlege, kann ich auch entspannen und loslassen oder habe nicht irgendwelche Themen, die mich noch beschäftigen. Das macht sich ja dann oft irgendwie auch im REM-Schlaf bemerkbar und wenn, vor allem, wenn Leute viel zu früh aufstehen. Also das Interessante ist ja so, wir haben diese Schlafphasen und das ist ja auch sehr populär geworden, so in diesen 90-Minuten-Intervallen zu denken, irgendwie Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf mit so Übergangsphasen. Und das Interessante ist ja tatsächlich, dass wir zu Beginn der Nacht deutlich mehr Tiefschlaf haben und zum Morgen hin viel REM-Schlaf. Und der ist halt ganz wichtig für die Emotionsverarbeitung. Und wenn ich aber denke, 6 Stunden müssen reichen, dann habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig diese ganzen mentalen Themen oder emotionalen Themen aufgearbeitet. Also spielen sind da viele Dinge, die sozusagen einmal tagsüber eine Rolle spielen, um auch nachts diese Emotionsverarbeitung gut hinzubekommen. Aber genauso ist es so, dass diese Emotionsverarbeitung nachts dazu führt, dass ich am nächsten Tag eigentlich wieder gut mit mir umgehen kann, dass ich geduldig mit mir bin, dass ich geduldig mit meiner Umwelt bin. Weil ich glaube, viele Probleme entstehen schon allein dadurch, dass irgendeiner nicht ausgeschlafen hat. Also wenn deine Kinder mal größer sind, dann wirst du vielleicht morgens erleben, dass da irgendeiner schon rumquakt und plötzlich die Bombe hochgeht. Weil irgendwie auch ein Elternteil vielleicht nicht so gut geschlafen hat.
Ach, und bis jetzt nach 9 Monaten.
Ja, genau. Und dann gibt's halt irgendwie, das pflanzt sich ja fort in unternehmerische oder Berufskontexte, wahrscheinlich sogar bis in die Politik. Also gibt ja diese netten Studien, die dann zeigen, dass wenn Führungskräfte schlecht schlafen, dann schlafen Mitarbeiter auch schlechter.
Weil der Tag halt scheiße war dann, ne?
Ja, das ist ja auch interessant, wenn du in Unternehmenskontexten Vorträge hältst und dann diese Studien zitierst, dann fokussieren sich plötzlich die Blicke auf einige wenige Personen. Aber es ist ja umgekehrt genauso. Also ich bin ja auch seit vielen Jahren Führungskraft und natürlich gibt es auch Themen, die ich mal mitnehme, wenn Mitarbeiter mir komisch kommen oder mich in Frage stellen oder irgendwas vorfällt, wo du selber getriggert bist. Also glaube ich, dass wir da auch irgendwie so ein ganzes Stück gegenseitig verantwortlich für unseren Schlaf sind, um auch diese Emotionsverarbeitung irgendwie hinzubekommen. Aber zu denken, es reichen 5 oder 6 Stunden Schlaf, ja, dann ist die Energie wieder da. Aber für die nächsten Schritte, für die Emotionsverarbeitung, die ist eben auch sehr, sehr wichtig für unser eigenes Befinden, aber im Umgang auch mit anderen Menschen. Und ich traue mich zu sagen, dass das auch eigentlich ein Produktivitätsfaktor ist.
Das heißt, man könnte simpel formuliert eigentlich sagen, wenn man wirklich in so Slow Waves, also in Tiefschlaf und in REM-Schlaf und Co. denkt, wenn man jetzt sagt, man geht von jemandem aus, der die perfekte Schlafdauer für sich individuell, sagen wir jetzt einfach 8,5 Stunden hat, und ich schlafe jetzt aber nur 6, dann cuttet der Körper hinten ab. Also nicht vorne oder irgendwas, sondern hinten. Sprich, weil am Anfang Tiefschlaf mehr ist und der Körper versucht, erst in die körperliche Erholung zu gehen und dann quasi die mentale Erholung hinten dran zu hängen, korrekt?
Naja, hängen sie nicht richtig hinten dran. Also wir haben ja auch vorher schon REM-Schlaf, aber eben deutlich weniger. Also am Anfang ist der Anteil Tiefschlaf sehr, sehr hoch und REM-Schlaf sehr wenig und das verändert sich dann halt einfach zum Morgen hin. Bei Menschen, die halt dauerhaft nur 5-6 Stunden schlafen, da wird sicherlich irgendwann der Körper auch ein Stück adaptieren. Aber wir unterliegen halt einer gewissen Rhythmik. Es gibt nicht umsonst den Ausdruck Mitternacht, mitten in der Nacht. Und deshalb glaube ich, es ist schon wichtig zu gucken, dass ich auch nicht nur ausreichend Tiefschlaf habe, sondern auch ausreichend REM-Schlaf und dazu gehört halt eine gewisse Schlafdauer. Das kann man ja auch im Testosteron zum Beispiel messen. Testosteron wird im REM-Schlaf hauptsächlich gebildet. Morgens so 5, 6, 7 Uhr haben wir eigentlich die höchsten Spiegel, wenn man irgendwie große Kollektive durchmisst. Also Testosteron ist ja auch nicht nur ein Hormon, was Männer bilden, sondern auch Frauen, für die das genauso wichtig ist, auch für die Psyche und für die körperliche Energie. Und insofern sind das ja nochmal Dinge, an die man sich auch ein Stück halten kann.
Da sieht man wieder ein schönes Beispiel für Korrelation und Kausalität. Gibt nämlich immer vor ein paar Wochen so ein Reel, glaube ich, gesehen von jemandem, der gesagt hat, ja, werdende Väter, beziehungsweise die Männer, die Väter geworden sind, haben nachweislich niedrigere Testosteronspiegel. Ja, aber hat das jetzt damit zu tun, dass du Vater geworden bist oder dass ab dem Moment, wo du Vater geworden bist, halt 2 Stunden weniger schläfst als halt vorher, ja? So, also was ist da jetzt die Ursache?
Ja, aber es ist immer gut,
weil die Argumentation war dann so, ja, da hat die Biologie etwas erschaffen, nämlich, dass der Testosteronwert nach der Geburt runtergeht, damit man nicht direkt wieder in diesen Produktionszyklus für das nächste Kind quasi reingeht und der Testospiegel runtergeht. Ja, vielleicht ist es aber halt auch einfach nur der Schlafmangel. So, ne? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass der so für den perfekten Schlaf oder für den optimalen Schlaf sind, das sind ja schon mega viele Punkte, von denen ehrlicherweise wahrscheinlich 90% der Leute die Sachen ja schon gar nicht einhalten, weil das ja irgendwie sowas
Sekundäres ist, was man halt machen muss, zu schlafen. Die wenigsten Leute legen ja eine Priorität drauf. Wie wichtig ist für dich die letzte Mahlzeit am Tag für einen optimalen Schlaf?
Das ist echt tatsächlich ein interessanter Punkt, weil ich habe jetzt selber angefangen, HRV nochmal konsequenter zu messen. Und du siehst halt auch, dass bisschen abhängig davon, was du isst und trinkst. Also wenn Alkohol im Spiel ist, dann sowieso nicht ganz ungefährlich. Aber auch der Art des Essens beziehungsweise die Uhrzeit des Essens sich auf die HRV auswirkt. Und tatsächlich irgendwie das Modulieren der HRV, glaube ich, mittlerweile der wichtigste Faktor ist, um auch gut einschlafen zu können und um gut runterzukommen und um in den wirklich erholsamen Schlaf zu kommen. Und zu denken, die HRV geht dann ja schon mit dem Schlaf runter, ist, glaube ich, nicht so, oder es ist wichtiger zu gucken, gehe ich schon mit einer guten HRV zum Beispiel ins Bett und in den Schlaf.
Also was würdest du sagen, so Abstand von Schlafen und Mahlzeit oder Mahlzeit und Schlafen, wie sollte das im besten Fall sein?
3 bis 4 Stunden.
3 bis 4 Stunden, das heißt, wenn ich um 9 ins Bett gehe, esse ich eigentlich das letzte Mal um 17 Uhr.
Ja, probier es halt aus.
Ja, ja.
Also das ist ja irgendwie so das Spielen mit den eigenen Parametern, wenn wir halt diese Tracking-Systeme irgendwie nutzen. Absolut. Und dann einfach gucken können, was macht das mit unserer Herzfrequenz? Das ist ja eigentlich erstmal der einfachste Parameter überhaupt. Und du siehst ja zum Beispiel, wenn du irgendwie ein Glas Wein oder 1 bis 2 Bier trinkst, also bei mir zumindest, dann sehe ich, dass die Herzfrequenz schon mal 10 bis 15 Schläge höher ist pro Minute und die HRV tatsächlich auch ein Stück runtergeht.
Ja gut, wir wissen ja, dass Alkohol sowieso jetzt nicht so das
Optimum ist. Nee, aber das ist jetzt ein Beispiel.
Ja,
und das
nee,
Gleiche passiert auch mit dem Essen. Dass vor allem, wenn das kohlenhydratehaltig ist, dass dann die HRV sich da halt auch drauf auswirkt.
Und wie? Nach oben oder nach unten?
Nach unten.
Das wäre aber ja schlecht.
Ja, genau. Also deshalb ist ja der Abstand wichtig, damit die HRV sozusagen
durch die Verdauung... Ach so, dass sie sich wieder regenerieren kann.
Genau, dass die HRV schon dann wieder auf dem Weg nach oben ist, also und die Herzfrequenz eher ein bisschen runtergeht. Damit sozusagen dieses Rübergleiten in den erholsamen Schlaf halt besser funktioniert. Also deshalb ist es halt auch gut, abends nochmal eine Atemübung zu machen, schlafvorbereitend oder abends barfuß über den Rasen zu gehen oder sowas, was irgendwie für viele Menschen total einen entspannenden Effekt hat.
Würdest du bei dieser letzten Mahlzeit, weil du jetzt gerade Kohlenhydrate angesprochen hast, ich zum Beispiel würde ganz klar sagen, dass man Kohlenhydrate per se im besten Fall abends sogar zu sich nimmt. Ich würde sagen, aus der Erfahrung der letzten, keine Ahnung, 10, 12 Jahre, dass viele Menschen, die nachts wach werden, wenn du denen mal so einen konstanten Glukosemesser dran schnallst, dass die einfach unterzuckern. So, und da ist natürlich Verhältnis von der letzten Mahlzeit. Und wie sah die letzte Mahlzeit auch aus? War das jetzt nur trockener Blattsalat mit irgendwie ein bisschen Paprika drauf? Wo tatsächlich eine kohlenhydratreiche Mahlzeit am helfen würde, was ja auch bei Menschen mit viel Stress, die vor allen Dingen abends theoretisch Cortisol-Peaks haben, nicht runterkommen, wo du mit Kohlenhydraten ja über sekundäre Blutzuckerauswirkungen Cortisol jetzt nicht runterdrücken kannst, aber dafür sorgen kannst, dass das Cortisol halt nicht höher geht,
theoretisch. Dass du modulieren kannst, ne?
Ja.
Ich glaube, es kommt erstens auf die Kohlenhydrate drauf an. Also, dass es eher wahrscheinlich langkettige sind, oder? Also,
und, ja, wäre ja grundsätzlich
genau, die beste Wahl. Genau, und dann halt der Abstand zum Schlaf halt. Ja.
Okay, mega. Wenn ich jetzt jemand bin, ich halte mich jetzt an diese Pfeiler des optimalen Schlafes und jetzt falle ich so in das Muster des, in Anführungsstrichen, normalen Menschen hinein, dass ich in so Phasen lebe. Also mit Phase meine ich Montag bis Freitag und Samstag bis Sonntag. Das sind ja so diese 2 Phasen, die viele Menschen haben. Kennst du die? Die gehen montags zur Arbeit und zählen quasi die Minuten bis Freitagabend ist so, ja. Klar, ich war auch mal so, aber das ist schon lange her zum Glück. Ist natürlich ein tragisches Lebenskonzept, mal fernab davon. Aber wie ist das, wenn ich unter der Woche wirklich deutlich weniger schlafe und versuche, mir diesen Schlaf am Wochenende wiederzuholen? Ist das ein denkbares Konzept?
Oh. Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich so regelmäßig wie möglich schlafe. auch wenn es geht am Wochenende, aber natürlich, ich meine, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps und das gehört ja auch irgendwie dazu, dass wir feiern gehen, dass wir mit unseren Mitmenschen zusammen sind. Auch das ist ja irgendwie so, diese soziale Interaktion ist ja ganz, ganz wichtig für uns. Aber sozusagen unter der Woche ständig ins Schlafdefizit zu gehen, da würde ich halt wirklich nicht dazu raten. Es gibt natürlich Studien, die zeigen, also gibt ja wirklich Leute auch irgendwie auf Social Media, die das, die sagen sozusagen ganz konsequent immer zur gleichen Zeit ins Bett und zur gleichen Zeit aufstehen, auch am Wochenende. Und das würde ich schon, wenn es geht, natürlich propagieren. Aber wenn ich am Wochenende irgendwie ausschlafen kann, dann schlafe ich halt am Wochenende aus, wenn es denn so ist. Also ich würde da auch das Drama rausnehmen. Also ich glaube, das ist ja irgendwie so diese Verbissenheit, die da auch oft drinsteckt. Aber jetzt zu denken, es reicht unter der Woche 6 Stunden zu schlafen und dann kann ich am Wochenende ausschlafen, ist vielleicht auch ein bisschen kurz gesprungen, weil ich will ja, das wirkt sich auch auf die Leistungsfähigkeit aus. Also 1, 2, 3 Nächte schlecht schlafen heißt ja einfach auch, dass wir nicht mehr so lustig sind, dass wir nicht mehr so viel wegschaffen, uns nicht mehr so gut konzentrieren können und so weiter. Und da würde ich schon auch gucken, dass ich unter der Woche halbwegs guten Schlaf bekomme, auch ausreichend. Und ich finde es halt ganz, ganz spannend, mit Klienten, denen zu sagen, pass mal auf, mach mal eine Woche deinen Schlaf zur Priorität. Oder mal für 3 Tage einfach nur ausprobieren, was dann passiert. Und da sind wirklich viele, die dann sagen so, wow, hätte ich nicht erwartet, dass ich dann wirklich besser schlafen kann, weil wenn du sagst, irgendwie Schlaf ist meine Priorität, dann richte ich ja alles andere danach aus. Also wie viel Tageslicht sehe ich, was mache ich mit Sport, was mache ich mit Kaffee, mit Alkohol, mit Essen, mit meinen mentalen Dingen. Das habe ich jetzt neulich auch mal mit einer Fußballprofimannschaft gemacht. Das war irgendwie echt ganz cool, weil die denken ja auch irgendwie nachts noch PlayStation zocken und die kriegen ja ihr Handy auch nicht aus der Hand. Und einmal mal so ein Commitment, wir ziehen das jetzt mal ein paar Tage einfach durch und gucken mal, wie wir uns dann am Wochenende fühlen, wenn das Spiel ist, ne? Dass man das mal ausprobiert, weil ich glaube, das würde auch schon dazu führen, dass viele sagen, ey, nee, dann gucke ich doch, dass ich 7 oder 7,5 Stunden oder 8 Stunden Schlaf kriege.
Müsste dann nicht im Leistungssport vieles grundsätzlich anders laufen? Weil wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, sondern wir haben ja auch schon viel im Performance-Bereich gemacht, ist ja oft, gucke ich mir jetzt Fußball, Football, Mannschaft, Training ist ja abends. Also ist es nicht was auch, klar hat das dann natürlich logischerweise damit zu tun, dass die Leute tagsüber zur Schule gehen oder weiß nicht was, aber ist es nicht auch für die Prioritätsverteilung eigentlich der falsche Ansatz, weil am Ende des Tages das abendliche Training, vor allem wenn es so ist, dass es wirklich, ich wollte schon Laktazid sagen, aber wenn es so ist, dass es die Performance steigern soll langfristig, dann erhöht das Cortisolspiegel, was mich abends wieder in ein Problem in der Konkurrenz mit Melatonin, dann wäre ja, eigentlich müsste man im Leistungssport hingehen und sagen, wenn ich jetzt nicht der typische, hey, ich gehe nach der Schule zum Sport bin und ich mache das zum Hobby, sondern im Leistungskontext dürfte ja abends eigentlich kein Training und auch kein Spiel stattfinden, oder?
Nee, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Also ich habe jetzt vorhin vom Profisport gesprochen. Die trainieren ja unter Tags, die können davon leben. Die müssen keinem weiteren Broterwerb nachgehen. Also da ist das einfacher umzusetzen. Da kannst du wirklich gucken, wann sind die optimalen Zeiten für körperliche Belastung, für mentale Belastung und so weiter. Und im, sag ich mal, semiprofessionellen Bereich oder Amateursport gibt's ja auch irgendwie 3. Liga, 4. Liga Fußball, 3. Liga Eishockey und so weiter. Das ist echt eine Herausforderung, weil natürlich können die dann nur abends trainieren, weil die Jungs untertags noch irgendwie arbeiten. Außer du schaffst es vielleicht, dass du die mittags, wenn die alle am Ort wohnen, dass die mittags halt 2 Stunden irgendwie sich von der Arbeit frei machen können. Aber das ist echt eine riesen Herausforderung, weil du jagst den Kreislauf hoch. Das geht noch, weil dann hast du da irgendwann ein bisschen Abstand wieder. Dann ist aber die Muskulatur halt immer noch erwärmt und die Stresshormone sind noch erhöht, weil die natürlich darauf ausgelegt sind, Energie zur Verfügung zu stellen. Und Temperatur ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Ding, um überhaupt schlafen zu können, dass nämlich nicht zu warm im Schlafzimmer ist, dass die ganze Bettsysteme nicht zu warm sind, dass eben dieser Abfall der Körpertemperatur von ungefähr 1 Grad Celsius irgendwie stattfinden kann, weil der notwendig ist, dass wir in den Tiefschlaf kommen. Und wenn die Muskulatur natürlich noch heizt, ist das natürlich noch wieder eine Herausforderung. Da muss man ja irgendwie gucken, kann ich das irgendwie modulieren? Zum Beispiel darüber, dass sie nochmal vielleicht entweder wirklich länger warm duschen oder sich nochmal in die Sauna setzen oder so, was der zur Temperaturregulation beitragen kann. Genau.
Was man jetzt alles zur Optimierung machen kann, komme ich gleich noch drauf. Eine Sache interessiert mich aber vorher tatsächlich noch. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine gemeine Frage tatsächlich. Du erfüllst ja quasi so zwei, drei Rollen. Auf der einen Seite bist du Chefarzt in der Anästhesie. Auf der anderen Seite, hat man jetzt ja schon mehrfach rausgehört, arbeitest du mit Leistungssportvereinen, mit Unternehmern und Co. zusammen. Stehst auf Bühnen, redest viel, warst im Fernsehen schon unterwegs. Und gerade in dieser Rolle als Chef im Krankenhaus oder auch generell für Ärzte per se oder auch in anderen Berufssparten spielt ja dieses Thema Schichtarbeit tatsächlich schon eine enorme Rolle. Und es geht ja auch gar nicht ohne. Also du kannst dich ja jetzt schlecht hinsetzen und sagen, bei mir in der Klinik ist Schlaf eine Priorität, deswegen egal was nachts passiert, die Anästhesie, die rückt nicht aus nachts. Ja, so, das ist schwierig. Ja. Und deswegen, also ich meine, wir wissen ja, dass die WHO Schichtarbeit als wahrscheinlich krebserregend eingestuft hat. Steht das nicht eigentlich absurd konträr zu dem, was man in der Medizin vermitteln sollte nach außen hin? Wir bewegen uns bewusst in einem Bereich, von dem man weiß, dass er ja potenziell krebserregend ist. Ja, und in dieser Gruppe sind ja noch viele andere Sachen, von denen man weiß, dass sie am Ende dann noch nicht krebserregend sind, aber trotzdem, die Summe macht ja am Ende das Ding aus und es ist ja, und es gibt ja so in der Wissenschaft so ein Cocktail-Phänomen, ja, wenn man nur Schichtarbeit sich alleine anschaut, ist es potenziell oder wahrscheinlich krebserregend, aber es kommen ja noch ganz viele Dinge im Lifestyle dazu, von fehlendem Sport, schlechter Ernährung, auch am Wochenende oder in den anderen Nächten wird Schlaf dann nicht priorisiert. Wie stehst du dazu? Weil das ist so ein indirekter Interessenskonflikt irgendwie, oder?
Ja, natürlich. Das ist einfach echt eine Herausforderung und wir haben aber in unserer Gesellschaft halt einfach bestimmte Systeme in der Sicherheit, Polizei, Militär vielleicht, im Verkehrswesen, Piloten, Lokführer oder eben im Gesundheitswesen, Krankenschwestern, Ärzte, Funktionspersonal, die halt, wo wir halt darauf angewiesen sind, so einen Mindeststandard irgendwie uns als Gesellschaft zu leisten und auch vorzuhalten, um auch für andere Menschen, die in Notlage geraten, halt da zu sein. So, und da muss man irgendwie, glaube ich, gucken, wenn das so ist, wie gehe ich damit bestmöglich um? Wie schaffe ich aus sozusagen so einer Krux irgendwie den bestmöglichen Umgang damit? Ja? Und dann, glaube ich, kann man versuchen, ein paar Dinge abzufedern. Und dazu gehören natürlich auch dann, wie verbringen die sonst ihre Zeit? Also was du gesagt hast mit Bewegung und Sport und so weiter. Und beim Schichtdienst kann man, glaube ich, wissenschaftlich ganz gut nachweisen, dass es sinnvoll ist, nur einige wenige Schichten am Stück zu machen, also 2 bis 3 Nachtschichten beispielsweise oder Spätschichten und dann irgendwie wieder in den Tagesrhythmus zu kommen. Ich kann mich noch erinnern, als ich Medizin studiert habe, habe ich natürlich irgendwie in der Krankenpflege auch nebenher gearbeitet, um mir Geld zu verdienen. Und wir haben damals echt noch 7, 8 Schichten Nachtschichten hintereinander gemacht, ne? Weil das war dann so nach dem Motto, dann sind wir einmal umgestellt, also so einmal so Transatlantikflug und dann kommt man in diesem Rhythmus dann halt ein paar Tage gut klar. Aber logischerweise der Schritt zurück, der war natürlich irgendwie hammerhart. Also kann ich gucken, wie kann ich diesen Schichtdienst möglichst gut gestalten? Dann kann ich gucken in Unternehmen, gibt es vielleicht Leute, die gerne Nachtschicht oder Spätschicht arbeiten und andere Leute, die eher Frühschicht arbeiten, dass ich so ein paar individuelle Sachen mit einfließen lasse. Da muss man aber dann schon wieder gucken, dass man den Betriebsrat besänftigt, dass das nicht unfair wird, weil vielleicht noch immer einige wenige da Nachtschichten machen. Dann kann ich gucken, wie gehe ich zum Beispiel in der Nachtschicht mit Kaffee um? Ja, ich kann mich noch erinnern, irgendwie Intensivstation, Nachtschichten, toter Punkt, morgens um 4, 5 Uhr, also haben wir um 4 Uhr, 5 Uhr noch Kaffee richtig getrunken, um irgendwie die letzten paar Stunden auch zu schaffen. Dieses Bewusstsein, dass die Halbwertszeit 4 bis 5 Stunden ist vom Koffein, das heißt, dann ist erst die Hälfte abgebaut, heißt, wenn ich um 4 Uhr noch Kaffee trinke, dann habe ich um 8 Uhr, wenn ich morgens nach Hause gehe, noch die halbe Dosis vom Koffein an Bord, was dann das Schlafen einschränken kann. Also gucke ich eher, dass ich dann irgendwie Koffein zu mir nehme um Mitternacht zum Beispiel. Dann habe ich immer noch eine Restwirkung, um irgendwie halbwegs durch die Schicht zu kommen, aber stört mein Einschlafen dann vielleicht nicht mehr so. Essen ist genau so ein Ding, dass ich halt dann nicht irgendwie morgens um 6 oder 7 noch den Magen vollhaue, sondern vielleicht einen Ticken früher. Und dann, wie gehe ich aus der Schicht nach Hause? Habe ich dann irgendwie eine Sonnenbrille oder eine Blaulichtfilterbrille zum Beispiel zur Hand, damit ich den Heimweg irgendwie halbwegs gut hinbekomme, dass dann, was an Melatonin noch da ist, vielleicht nicht unterdrückt wird. Und das sind halt so Dinge. Und dann tagsüber halt gucken, dass ich schlafe und dann aber trotzdem auch rausgehe, ins Tageslicht gehe, auch mich bewege, auch mal Sport mache. Und aber da muss ich dann auch schon wieder bewusst sein, dass ich vielleicht nicht so Risikosportarten mache, weil meine Koordination vielleicht ein Stück eingeschränkt ist, weil ich halt nicht den erholsamen Schlaf wie normalerweise habe. Aber ich glaube, mit solchen Sachen kann man da wirklich was tun, um halt diese Schichten besser zu bewältigen.
Wie sieht es mit so Melatonin oder sowas aus?
Melatonin-Sprays?
Zum Beispiel.
Also die einzigen zwei Gründe, wo ich sagen würde, okay, wäre tatsächlich Jetlag. Das wäre ja so eine Situation.
Also Transatlantik.
Ja, genau.
Wobei theoretisch wäre Schichtarbeit wäre theoretisch fast auch
über Zeitzonen hinweg, ne? Das ist ja bei Schichtarbeit auch irgendwie so ein Stück so, dass das irgendwie.
Ja, das meine ich
auch. Dass du da ähnliche Probleme hast. Oder eben bei Leuten dann irgendwie ab 60, wo dann irgendwie die natürliche Melatoninbildung vielleicht ein Stück zurückgeht. Ansonsten bin ich kein großer Freund von Melatonin.
Aber wenn ich Schichtarbeit betreibe und das sind ja einfach viele, die da drin hängen und das ist ja auch ein, also kannst ja jetzt nicht sagen, wechsel morgen mal deinen Job, weil klar, also im Rettungsdienst oder auch im Krankenhaus, ja klar brauchst du das, logisch, ne? Ja. Aber wenn ich jetzt die Nacht durchgearbeitet habe, wann gehe ich dann mit dem Melatonin rein? Mache ich das morgens als erstes, um dann direkt zu schlafen oder mache ich lieber erstmal Low Risk, wie du es gerade genannt hast, Sport und versuche dann zu schlafen? Oder versuche ich den Tag über zu überleben und erst abends zu schlafen? Also rein praktisch gesehen, wie mache ich das am besten?
Oh, das sind jetzt unterschiedliche Gesichtspunkte. Wenn ich früher zum Beispiel Bereitschaftsdienst gemacht habe, das ist ja was anderes als Schichtdienst. Ne? Bereitschaftsdienst heißt, ich fange morgens um 8 an oder um 7 oder um 7:30 und habe meinen normalen Tagesablauf und dann bleibe ich halt in der Klinik so lange, bis was zum Beispiel zu operieren ist.
Kannst aber ja schlafen.
Und werde halt nachts vielleicht noch wieder geweckt, weil irgendein Notfall dazu kommt, aber ich kann vielleicht 2-3 Stunden schlafen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber es ist ja schon ein gestörter Schlaf und ich bin im Krankenhaus, das ist eine andere Grundanspannung, also tue ich mich vielleicht ein bisschen schwerer, erholsam zu schlafen. Aber ich habe zumindest ein bisschen was geschlafen. Dann gucke ich halt tatsächlich wirklich, dass ich morgens nach Hause gehe und mich nicht hinlege, sondern irgendeine Aktivität mache, in die Berge gehe oder irgendwie mich mit Freunden treffe zum Frühstücken oder sowas, um abgelenkt zu sein. Und dann gehe ich halt einfach, mache entweder Mittagsschlaf oder gehe abends ein bisschen früher ins Bett. Und Schichtarbeit, da muss ich ja dann wieder für die nächste Nacht fit sein. Also da würde ich mich schon hinlegen. Und jetzt ist die Frage subjektiv, kann ich nach Hause gehen und nochmal irgendwie ein bisschen Sport machen oder so und bin halt irgendwie wach? Das wird wahrscheinlich nach einer Nacht sogar der Fall sein, aber nach 2-3 Nächten ändert sich das. Und das muss man, glaube ich, subjektiv für sich rauskriegen. Wenn ich aus der Schicht nach Hause gehe und wirklich müde bin, dann würde ich halt nochmal Melatonin nehmen, bevor ich mich hinlege, damit ich dann wirklich schlafen kann. Auch da einfach ausprobieren, wenn man am nächsten Tag vielleicht möglichst nicht arbeiten muss. Wie komme ich dann mit Melatonin hin? Wie viel brauche ich ungefähr? Wie wirken sich 2, 3, 4 Gramm, Milligramm bei mir aus? Weil da kann ja schon wieder das Problem sein, dass ich dann einen Überhang habe und dann irgendwie gar nicht richtig in die Gänge komme. Ich glaube, da muss man irgendwie selber gucken, wie man damit am besten umgeht.
Das ist auch mega individuell am Ende, ne? Jetzt reden wir die ganze Zeit über Schlafentzug, wie sieht so ein richtig guter Schlafrhythmus aus? Gibt es ja auch zu viel Schlaf?
Also ich glaube, wer in der heutigen Zeit irgendwie wirklich zu viel schläft, also es gibt ja die Studien, die zeigen, chronisch oder dauerhaft 9 Stunden und mehr führt zu mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel oder wirkt sich auf den Körper negativ aus. Aber wer schläft denn bitteschön schon dauerhaft mehr als 9 Stunden? Und dann ist ja auch so ein Stück die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Sind vielleicht die Leute, die sowieso schon irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die dann auch mehr Schlaf benötigen? Und dann kommt da irgendwie was anderes bei raus, als wenn jemand gesund ist und ständig mehr als 9 Stunden schläft, ob der dann wirklich krank wird. Also gibt ja auch viele, gerade im Leistungssport, Leute wie Roger Federer oder so, die dann halt wirklich 10, 12 Stunden schlafen, nicht am Stück dann, aber mittags halt nochmal ein Powernap machen oder sogar dann irgendwie 1,5 Stunden nochmal schlafen. Ja, man kann zu viel schlafen, laut Studien, aber ich glaube, es gibt kaum Leute, die da irgendwie über die 9 Stunden hinauskommen.
Du hast gerade eben mal kurz über dieses Tracker-Thema mit HRV und Co. geredet. Ist ja gerade so im Biohacking-Longevity-Bereich super populär mittlerweile. Empfiehlst du das? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast es jetzt gerade selber ein paar Mal wieder gemacht. Wie stehst du dazu?
Also ich find's schon interessant zu gucken, was mache ich so einen ganzen Tag, beziehungsweise wie ist mein Schlaf mit so einem Tracking-System? Und ich glaube aber, was ganz wichtig ist, ist zu wissen oder sich bewusst zu machen, dass die Dinge halt wirklich nicht ganz genau sind und man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen kann. Also ich habe echt Klienten, die rufen mich dann morgens an und sagen, ich habe einen Ohrring und Schlafscore von 85, werde ich jetzt dement? Und dann ist so die Frage, wie fühlst du dich denn eigentlich? Ja, eigentlich ganz okay. Also weil letztendlich musst du ja, um den Schlaf wirklich genau messen zu können oder eine Rückkopplung zu bekommen, ins Gehirn reingucken, also sprich EEG. Die meisten Tracking-Systeme nehmen ja Herzfrequenz, Herzratenvariabilität, Temperaturverlauf, Bewegungsmuster und so weiter und machen dann Rückschlüsse. Ah, jetzt müsste mein Träger eigentlich im Tiefschlaf sein, jetzt müsste er wach sein, jetzt müsste er im REM-Schlaf sein. Und das unterliegt natürlich einer Fehlerquelle. Und dann ist es noch ein bisschen abhängig vom System, glaube ich auch. Also Ohrring, Smartwatch, Whoop-Armband und so weiter sind alle, glaube ich, alle ein bisschen unterschiedlich. Aber umgekehrt finde ich es halt wirklich ganz gut, so mal zu gucken, grob, wo stehe ich denn, bevor ich ins Schlaflabor gehe, weil auch Schlaflabor hat ja wieder Herausforderungen, fremde Umgebung, unser Unterbewusstsein braucht jetzt wieder eine Weile, um sich zu adaptieren, ähnlich wie beim Hotelschlaf. Und deshalb ja, ist es ganz gut, um eine Idee zu bekommen. Und gerade wenn ich jetzt so Unternehmer oder so, die sich das finanziell auch leisten können, die holen sich dann schon einen Ohrring. Und das sind ja so die Klassiker, wie du die vorhin beschrieben hast, so 7 Stunden und ich bin trotzdem morgens total müde oder komme nicht aus dem Bett. Und dann siehst du halt bei denen ganz oft, dass die halt wenig oder gar keinen Tiefschlaf haben. Also das heißt, der erholsame Teil des Schlafs fehlt oder ist nur sehr wenig ausgeprägt. Und dann hast du halt irgendwie Ansatzpunkte, um mal zu gucken, was lässt sich denn verbessern und wie lässt sich das denn verbessern.
Wir gucken jetzt mal aktiv hier bei mir rein. Ich habe jetzt selber nicht reingeguckt tatsächlich. Also ich bin gar kein Fan. Du siehst, wenn ich das hier aufmache, da kommt mein Tagebuch von heute. Also ich habe das noch keinmal geöffnet heute. Gibt da so schöne Daten von, hast du schon mal was von Orthosomnie gehört? So,
ja klar, dieses Fixieren auf.
Du fixierst dich so auf die Daten, dass die Daten schlechter sind, weil du nachts Angst hast, wie die Daten morgen sind. Tragisch. Ich gucke da auch tatsächlich super selten rein. Jetzt sieht man zum Beispiel, meine Hauttemperatur ist erhöht. Ja gut, klar, es ist halt auch ziemlich warm draußen. Aber da kriegst du direkt so ein Alarmsignal jetzt vorne. Aber gehen wir mal in den Schlaf rein. Ist jetzt völlig exemplarisch. Ich habe hier einen grünen Score gerade und ich habe, man darf es gar nicht so laut sagen.
Das hast du dir vorher schon zurechtgelegt.
Nein, habe ich nicht. Ich habe genau 7 Stunden 24 geschlafen. Aha. Ich hoffe, diese Podcast-Folge schaut meine Frau nicht. Weil die auf jeden Fall nicht 7 Stunden 24 geschlafen hat. So, jetzt gehen wir mal hier rein.
Jetzt bist du da nicht angeknüpft, so nach dem Motto, jetzt kannst du auch mal aufstehen?
Jetzt, ja, wir schlafen tatsächlich in getrennten Zimmern momentan noch. Ja. Weil die Kleine halt schon noch nachts sehr oft wach wird. Und ich mich noch nicht, muss man auch ganz fair sagen, noch nicht getraut habe, wieder zurück ins Bett zu gehen. Ich habe es einmal probiert.
Und ich musste mir früher mal nachsagen lassen, ach, du tust doch nur so, als wenn du es nicht hörst. Aber ich habe wirklich neben mir konntest du einen Panzer anstarren.
Keine Bombe explodieren, wenn ich das nicht als Problem ansehe, schlafe ich einfach weiter. Ja. Aber du brauchst nur bei uns im Schlafzimmer die Türklinke berühren. Ich werde sofort wach. So,
aber ist das nicht krass?
Ja, ist absurd.
Weil ich kann mich noch erinnern, als unsere Kinder klein waren, da hat meine damalige Frau halt irgendwie im Fernsehen irgendwas bei Arte, so irgendwas aus der Steinzeit geguckt. Und dann ist unser Junior halt irgendwie nachts, hat sich wieder gemeldet und dann fiel ihr ein, so Moment, das war Weihnachtszeit, wir haben noch ein paar trockene Zweige auf dem Balkon liegen und hat so ein Ding in die Küche genommen und einmal geknackt und ich stand senkrecht im Bett. Und möglicherweise ist das irgendwie was, da wird die Familie, der Stamm bedroht, jetzt müssen wir schützen.
Ja, also normalerweise wird von fast nichts wach, aber sowas, zack, da eben hellwach, ja. Krass, ja. Also ich habe 7 Stunden 24 geschlafen, ich habe 1 Stunde 27 Tiefschlaf, also 18%, und 2 Stunden 6 REM-Schlaf. Hm. Jetzt, damit du mir nicht sagst, ich habe das vorbereitet, gehen wir mal auf den Tag davor. Oder wir gehen mal, wo der war schlechter. So, gehen wir mal auf den Tag davor. Da habe ich geschlafen 7 Stunden 36, also sogar noch mehr. Und jetzt gucken wir mal, warum war der deutlich schlechter. Da habe ich deutlich weniger REM-Schlaf gehabt, aber dafür mehr Tiefschlaf. Also 1 Stunde 48 Tiefschlaf und REM nur 1 Stunde 43. Also weniger REM als Tiefschlaf.
Sind aber beide Bereiche noch.
Und man sieht auch, dass ich hier in dieser Mitte ziemlich wach war mal kurz zwischendurch. Warum auch immer, keine Ahnung. Also ich bin super Fan davon. Ich trage das seit 6 Jahren oder so. Aber Einzeldaten sind völliger Käse, bin ich komplett bei dir. Am Ende rechnet sich das ja nur statistisch signifikant über die Menge der Daten irgendwo raus. Und es gibt einen schönen YouTube-Kanal, der heißt Quantified Scientist, glaube ich, das ist ein Holländer, der EEG, Polysomnographie und so gegen alle Tracker testet und dann über, das ist, glaube ich, ein Bioinformatiker oder irgendwie sowas, und der gibt ganz genau von allen Trackern Vergleichswerte an, wie gut sie mit dem Goldstandard für Schlaf quasi übereinstimmen und auch welche Phasen wir selber übereinstimmen. Und da muss man sagen, ganz, also du hast schon gesagt, Oura, Whoop, Apple Watch und hier, wie heißt diese Schlafmatte, Eight Sleep, die sind, also es gibt noch ein paar Fitbit-Bänder, das sind die besten Tracker von allen, dauerhaft, immer wieder. Tatsächlich krass, dass die Apple Watch da auch mitspielt, hätte ich auch nicht gedacht, weil die Software nicht so gut ist, die Hardware aber tatsächlich wahrscheinlich ziemlich gut, aber die Software am Ende noch nicht so gut wie von den anderen. Aber ich finde das ein mega spannendes Tool. Vor allem, glaube ich, ist das so für Coaches ist das ein sehr relevantes Ding, weil.
Ja, sage ich ja auch. Dass, also du kriegst einfach ein paar objektive Daten. Wie relevant oder wie die jetzt wirklich sind, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber du kriegst einfach Daten und kannst jemandem schwarz auf weiß zeigen, so guck mal hier, Bestandsaufnahme und jetzt ändern wir mal ein paar Sachen und dann gucken wir mal, was sich verändert.
Ob das man jetzt ein Leben lang machen muss, sei mal dahingestellt, ne? Aber also ich habe auch Phasen, wo ich das zwischendurch immer wieder ausziehe, weil am Ende, ich glaube, es hilft halt besonders Leuten zu sehen, was sie optimieren oder verbessern können, wenn du schon sehr viel richtig, also ich brauche da jetzt nicht drauf zu gucken und zu sehen, ich muss länger schlafen, so. Ich finde es dann mega spannend, um zu gucken, wie du eben gesagt hast, wie weit sollte das Abendessen entfernt sein vom ins Bett gehen und wie wirkt sich das dann explizit aus? Nur du darfst ja dann auch nicht wieder 16 Variablen versuchen gleichzeitig zu tracken, weil dann hast du wieder 26 andere Confounder gleichzeitig mit drin und kriegst wieder eine völlig verfälschte Aussage und weißt auch nicht, welche dieser 16 Sachen hat es jetzt gebracht, ne?
Aber das ist echt interessant, dann irgendwie zu sagen, so, okay, wir lassen jetzt einfach nur mal den Kaffee um 16 Uhr weg. Oder beziehungsweise hören mit dem Kaffee trinken um 12 Uhr mittags auf. Mhm. Und bis dahin auch nur 2 Tassen, um den Genuss irgendwie zu haben, weil die gibt ja auch viele Leute, die sagen so, ich brauche morgens erstmal 2 Tassen Kaffee, vorher brauchst du mich gar nicht ansprechen. Da würde ich dann sagen, Moment, finde den Fehler. Also da würde ich dann eher sagen, können wir am Schlaf arbeiten, weil wer morgens Kaffee braucht, um in die Gänge zu kommen, dann wäre wahrscheinlich Schlaf das, was zu fixen ist. Aber mal zu sagen, bis 12 Uhr 2000 Kaffee und dann nicht mehr, das ist echt für viele Leute ein richtiger Gamechanger.
Also ich trinke immer so bis 2 Kaffee. Bei uns geht um 16 Uhr auch die Kaffeemaschine automatisch aus. Ja, 16 Uhr ist schon sehr spät. Aber es gibt ab 2 Uhr keinen koffeinhaltigen Kaffee mehr. Und Laura trinkt sowieso die ganze Zeit nur koffeinfreien Kaffee, wegen Stillen und Co. Ja. Und ich finde dieses Tracker-Thema mega spannend, aber es ist natürlich auch irgendwo so ein, es nervt auch manchmal. Also du kommst dir halt vor wie so ein Cyborg irgendwann und jede Sache wird getrackt und ausgewertet und weiß ich nicht. Deswegen gucke ich da 2-3 Mal die Woche überhaupt rein, weil sonst wird mir das irgendwann in Summe auch zu viel. Und schön ist, dass die Sachen das ja trotzdem tracken. Also du kannst ja auch am Ende des Monats dir einfach angucken, was hat sich verbessert und was nicht. Und du musst halt ja nicht tagesaktuell auswerten, ne?
Ja, und vor allem dieser zwanghafte Umgang damit ist.
Ja, genau, das meine ich.
Also dann störst du deinen Schlaf schon wieder. Und auf der anderen Seite ein Tool zu haben, was relativ niedrigschwellig ist, um überhaupt eine Akzeptanz bei den Leuten auch zu haben, finde ich schon hilfreich und gut, das zu nutzen.
Vor allem auch morgens einen Vibrationswecker hier drin zu haben. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Vor allem, weil halt du hast keinen Wecker, der klingelt, auch so, ne, mit anderen Leute werden wach und so, sondern das Armband vibriert einfach. Das ist tatsächlich ziemlich cool, muss ich zugeben.
Okay. Wie findest du deinen Tageslichtwecker?
Cool, aber benutze ich seit bestimmt 5 Jahren nicht mehr, weil Laura davon wach wird.
Ja.
Und das ist normalerweise, also ich hatte es früher immer so, jetzt gerade im Moment ist es durch die Geburt und so ein bisschen anders, aber ich bin vor ihr aufgestanden, so eine Stunde ungefähr.
Ja, okay, das
und
ist klar.
Und die ist dann wach geworden einfach und das funktioniert halt nicht.
Ja klar, natürlich, wenn du das ganze Schlafzimmer ja wartet, wirst du ja nicht für deine...
Aber habe ich ultra gefeiert, Tageslichtwecker.
Ja genau, also weil das ist eigentlich ja der natürlichste Vorgang und wenn dann noch ein bisschen Vogelgezwitscher dabei ist.
Ich, also wirklich, das ist das
ja komplett in die
beste Aufstehen oder wach werden tatsächlich, finde ich, aber du kannst das nicht machen, wenn jemand neben dir weiterpennen will. Das ist halt schwierig. Aber es war eine Riesendiskussion vor 6-7 Jahren, weil ich das Ding unbedingt weiter nutzen wollte. Das weiß ich noch. Was wären jetzt so, wir haben jetzt über einen optimalen oder was sind so Pfeile eines gesunden Schlafs, haben so ein bisschen Ausflüge in die Wearables gemacht. Klar, ich habe ja viel zu viele Sachen noch offen. Ich glaube am Ende.
Wir können noch drei Folgen.
Wahrscheinlich.
Wir müssen dazwischen mal schlafen.
Ich glaube, was für die Leute super wichtig wäre, ist, was kann ich denn jetzt vor allen Dingen logischerweise natürlich abends machen, um meinen Schlaf bewusst zu verbessern. Und ich rede jetzt nicht von so, hey, früh ins Bett gehen, dafür zu sorgen, dass das 8 Stunden sind, sondern so Dinge, wie du gerade eben angesprochen hast, mit Sauna zum Beispiel abends. Also was kann ich abends aktiv machen, um meinen Schlaf zu verbessern?
Also gucken, dass ich meine HRV, dass ich damit gut umgehe, also dass die nicht runtergeht durch zu viel Alkohol oder was weiß ich, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, dass ich ein Abendritual habe, also dass der Körper sich dran gewöhnt, ah ja, okay, Wecker klingelt beispielsweise um 21 Uhr oder um 21.30 Uhr, dass ich irgendwie eine halbe bis eine Stunde später ins Bett komme, dass ich dann einfach, dass mein Körper weiß, okay, jetzt machen wir noch eine Atemübung. Gibt ja genug Atemübungen, mit denen ich durch ein vor allem langsames Ausatmen halt mein Parasympathikus mit aktivieren kann. Meditation ist eine gute Möglichkeit, sich in die warme Badewanne zu legen. Damit kann ich meine Körpertemperatur modulieren, ähnlich wie mit einer Sauna beispielsweise. Fehler sollte ich halt auch nicht machen. Also irgendwie gibt ja auch noch Leute, die dann vielleicht in die Kältekammer gehen oder so. Das wäre jetzt eher kontraproduktiv. Dann kann ich irgendwie mal gucken, wie ist mein ganzes Schlafzimmer beschaffen? Also wie ist die Beleuchtung? Wie ist die Temperatur im Schlafzimmer? Habe ich irgendwie ein angenehmes Bett? Steht das auch da, wo ich mich wirklich wohlfühle? Weil es gibt wirklich Leute, die bauen das Bett halt einfach dahin, weil es gerade praktisch ist, aber fühlen sich da gar nicht richtig wohl. Also haben gar nicht so eine Geborgenheitsecke. Und
was ist denn ein angenehmes Bett? Weil du gerade gesagt hast, ein angenehmes Bett, was an einem Bett muss so sein, dass das Bett gut ist? Also ist es die Matratze, ist es das Bettgestell, ist es die Größe, also was ist das? Also verstehst du, was ich meine? Also
ich hab neulich mal zum Beispiel auf Frottee-Spannbettlaken geschlafen, das fühlte sich an wie Sandpapier, das war
das unangenehm. War also nicht so angenehm,
ja. Nee, das war nicht so angenehm, also Bettmaterialien spielen einfach eine große Rolle, ob ich Bettbezüge habe, die super weich sind, in denen ich mich wohlfühle, oder ob ich eher ein bisschen festeres Material brauche. Fühle ich mich mit meiner Matratze wirklich wohl oder mit meinem Lattenrost oder mit dem ganzen Bettsystem? Da rate ich zum Beispiel auch immer dazu, weil Leute neigen ja dazu, dann jetzt brauche ich ein neues Bett, jetzt brauche ich eine neue Matratze. Und dann gehen die in Bettengeschäft und legen sich auf 3 verschiedene Matratzen und 4 verschiedene Lattenroste. Aber du kriegst ja innerhalb von 10, 15 Minuten gar nicht die Info, wie fühlt sich das denn an, wenn ich da 8 Stunden drauf liege. Deshalb empfehle ich an der Stelle immer, entweder sich Sachen nach Hause zu bestellen, die man halt auch nach einem Monat wieder zurückschicken kann. Gibt ja einige Hersteller, die mit sowas werben. Dann habe ich es zu Hause ausprobiert. Oder ich habe ein relativ teures Bettsystem. Bei sowas würde ich dann halt irgendwie, wenn man sowas ins Auge fasst, dann irgendwie mal gucken, gibt es irgendwelche Hotels, die damit ausgestattet sind. Dass ich dann halt irgendwie mal 2, 3 Nächte auch dann vielleicht mit der Partnerin, die dann in meinem Leben ist, damit man das einfach ausprobiert. Passt das zu uns beiden? Wie wohl fühlen wir uns, wenn wir da auch mal 2, 3 Nächte drin geschlafen haben? Klar, ich weiß, da gehören auch eine ganze Menge anderer Faktoren mit dazu, aber dann kriege ich auf jeden Fall mal ein Gefühl, wie fühle ich mich denn morgens, wenn ich da drauf gelegen habe, auch wenn ich Seitenschläfer bin, ist die Schulter entlastet, ist die Hüfte entlastet und so weiter, wie fühlt sich der Rücken an?
Wir haben tatsächlich wirklich unsere letzte Matratze, die wir gekauft haben, zurückgeschickt. Also wir haben die gekauft und ich glaube so 40 Tage später oder so haben wir die tatsächlich, das war der Ultra-Pain. Also das war der richtige Pain. Das lag wahrscheinlich auch an der Firma, weil die werben zwar damit, aber wahrscheinlich hat noch nie einer eine Matratze wirklich zurückgeschickt bei denen.
Ja, klar.
So, und da mussten wir eine neue kaufen, haben dann beide Matratzen bezahlt, konnten die alte zurückgeben. Das hat aber dann irgendwie 10 Wochen gedauert, bis wir das Geld zurückbekommen haben. Und ich glaube, die Matratze hat irgendwie 2.000 Euro gekostet. Mhm. Also das war jetzt hier nicht so ein mit Erdungsmatte und so, das jetzt nicht, aber es war schon auch ein Bett, was irgendwie mit Bettgestell, was nur aus Holz ist und Matratze, schon irgendwie 4.000-5.000 Euro gekostet hat. Und das war wirklich, und ich habe gar keine Probleme, Sachen zurückzugeben, ist mir total egal, auch im Restaurant, wenn das Fleisch nicht durch ist oder so. Aber das war crazy, also das war echt so ein Schritt, die Matratze des Bettes wieder zurückzugeben irgendwie. Weil ich meine, das ist ja so das Werbeversprechen.
Hattet ihr die alten Matratzen denn noch? Da musst du auf irgendwas geschlafen haben.
Nee, deswegen, weil wir die nicht mehr hatten, mussten wir erst eine neue kaufen, um die alte zurückzugeben. Sonst hätten wir nämlich keine Matratze gehabt. Okay. Und das war so dieses, da denkst du ja im praktischen Ursprung gar nicht drüber nach. Mhm. So, ja, was mache ich denn jetzt, wenn die Matratze mir nicht passt? Ja, soll ich dann auf dem Boden schlafen für eine Woche oder was? Ja. Und dann musstest du beide, das, ne, also das ist jetzt auch nicht so finanziell zu unterschätzen, mal eben kurz zwei Matratzen für 2000 Euro zu, also das ist ja was, was die wenigsten überhaupt ausgeben. Ja,
damit arbeiten die wahrscheinlich auch, ne, dass da eine gewisse Hemmschwelle ist, wenn man die mal im Bett liegen hat, dann irgendwie zu sagen, so, ich verpack das Ding und schlepp das wieder zum Transportdienst.
Da gehe ich von aus. Ich meine, das ist ja Marketing am Ende, was die Leute machen.
Ja, klar.
Jetzt haben wir so ein bisschen dieses ganze Bettthema, Matratze, Sauna.
Aber beim Bett kann ich noch irgendwie so zwei, drei Sachen. Also das eine ist ja irgendwie wirklich, was Schönes ist, wenn man Holzbetten mag und dann vielleicht auch noch irgendwelche Hölzer, die angenehme...
So Zedernholz oder so.
Ja, oder Zirbe zum Beispiel.
Ah, nee, das meine ich. Ja, genau, Zirbe meine ich.
Ja, das ist ganz angenehm. Da gibt es ja sogar irgendwelche Hinweise aus Studien, dass das den Parasympathikus so ein bisschen aktiviert und so weiter. Riecht auf jeden Fall total angenehm und man fühlt sich da irgendwie...
Erinnert mich immer so an so österreichisches
Hotel. Genau. Genau, so. Ja.
Und es hat auch irgendwie was von Saunageruch, so ein bisschen tatsächlich irgendwie.
Okay, das kann ich jetzt bei meinem nicht sagen, aber genau, dann kann man noch tatsächlich über Erdungsmatten nachdenken, über Schrägschlafen zum Beispiel. Also ich schlafe jetzt irgendwie mittlerweile 8 Grad Kopf höher als Füße. Genau.
Und schnarchst nicht mehr, hast du erzählt, ne?
Ja, genau, ist weniger geworden. Ja,
wir haben auch so seit, habe ich noch nie drüber geredet, aber wir haben so seit einem Jahr, wobei ich jetzt ja 9 Monate nicht mehr in dem Bett geschlafen habe, außer einmal, haben wir so eine, wie heißt das, Aid Sleep, so diese Matratze, habe ich dir ja schon mal erzählt, Matratze und darunter so ein Gestell, was das...
Cooling-System, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist ja, glaube ich, für den Sommer auch richtig cool.
Fancy, ne? Ja, ich krieg da nicht so viel mit von gerade. Aber das ist schon crazy, weil das Ding erkennt, wenn du schnarchst und stellt dann deinen Kopf einfach höher. Und da ist auch so Soundsystem drin, da kannst du keine Ahnung, Wasserplätschern anmachen. Das läuft aber unterm Bett dann und das ist dann so indirektes Geräusch und so. Das ist schon echt fancy. Und ganz am Anfang, ich habe es nur 2 Wochen gehabt, bis dann wir es nicht mehr nutzen konnten. Weil es war dann auch so während der Schwangerschaft und so, weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, die Körperkerntemperatur dann nachts wirklich zu reduzieren so, deswegen haben wir das nicht gemacht, aber das war schon echt fancy.
Also wie, aber du kannst es doch auf deine Wohlfühltemperatur einstellen.
Kannst du.
Also und dadurch eine Mikroklimatisierung.
Kannst
also
du machen.
Also muss ja nicht extrem.
Kannst du machen. Ich glaube trotzdem, man ist dann, also Laura ist da dann sehr restriktiv und lieber nichts machen, wo man nicht weiß, was und wie.
Okay.
Und ich habe dann ja eh in einem anderen Bett geschlafen danach, von daher hat das dann eh nicht mehr funktioniert. Und die Kleine rutscht ja dann auch immer aus ihrem Babybett auf die Matratze drauf, dann, ne, also deswegen, das Ding ist zwar da, aber es kühlt jetzt nicht aktiv runter die ganze Zeit, aber das Bett ist halt auch leicht hochgestellt die ganze Zeit.
Ja.
Ich glaube schon, dass das einen Effekt hat und jetzt im Sommer, und das war letztes Jahr halt mit diesem Matratze runterkühlen, das war schon cool. Also du schwitzt halt nicht die ganze Nacht, muss man sagen. Und ich glaube schon, dass das einen, also viele Leute, die das testen, berichten da ziemlich gut drüber. Also Leute, die ich kenne zumindest. Nein, ich habe keine Kooperation mit denen oder so. Aber ist, glaube ich, trotzdem ein Tool, ist halt Kälte am Ende des Tages einfach nachts, ja. Und vor allem, wenn wir jetzt hier diese, nein, wir haben ja keinen Klimawandel, gibt's ja nicht. Scheinbar, angeblich, wer weiß. Aber ich glaube schon, was hatten wir letztens, vor 2 Wochen irgendwie 43 Grad hier, also da kannst du ja nicht schlafen, also es geht ja einfach nicht wirklich. So, und du kriegst die Wohnung oder Häuser ja auch nicht mehr wirklich runtergekühlt dann. Was hast du noch? Du hast gesagt 2 Sachen beim Bett, das eine war Material, achso, und das Oberkörperhochlagerung so ein bisschen.
Genau. Erdungsmatte und dann ist tatsächlich beim Material haben wir jetzt, muss es unbedingt Daune sein als Füllmaterial, weil Daune von Gänsen, Enten, Wassertiere nehmen Feuchtigkeit vielleicht nicht ganz so gut auf, dann hast du eher vielleicht ein eher feucht, warmes Mikroklima unter der Decke, das jetzt, spielt jetzt eher im Herbst oder im Winter eine Rolle, denke ich mal. Aber so der Klassiker ist ja wirklich, dass die Leute dann irgendwie mal das Bein heben oder die Arme heben, um irgendwie so kühle Luft wieder reinzirkulieren zu lassen. Gibt auch viele Menschen, die sich damit wohlfühlen. Ist ja zumindest ein Naturmaterial. Aber gibt es halt Materialien wie Schafswolle oder so, die halt gedrillt ist, die dann Feuchtigkeit ein bisschen besser aufnehmen kann. Mhm. Also über all solche Sachen kann man sich Gedanken machen. Dann gibt es irgendwie super Schlafanzüge, die halt irgendwie durch eine ganz bestimmte Webart halt auch Feuchtigkeitsabgabe und Temperaturregulation so ein bisschen mit unterstützen können.
Ja, das sind dann so die letzten 0,5% irgendwann.
Ja,
so,
ne? Klar.
Okay, cool. Was haben wir noch? Also wenn man so ein bisschen von dem Bett weggehen würde, oder
Jetzt mal noch zwei Sätze zu Erdungsmatten. Also ich finde, das ist, weiß ich nicht. Also bin mir da nicht so ganz so sicher, ob das so einen Effekt hat. Viele Leute berichten ja, dass das irgendwie cool ist. Ich hatte früher mal in der Praxis so eine BEMA-Matte. Ist auch so eine Erdungsmatte, Magnetfeld und so. Ich glaube schon, also ist ja realistisch, gibt es ja auch viele Regenerationstools, ne? Also Blackroll oder keine Ahnung was, die ja wissenschaftlich gesehen nur wirklich funktionieren, wenn du dran glaubst. Wenn du dran glaubst, funktionieren sie, wenn du nicht dran glaubst, funktionieren sie auch nicht. Was ja zeigt, da ist trotzdem eine Relevanz für die Dinge da, wenn du dran glaubst. So, Erdungsmatte ist irgendwie so, ich benutze jetzt ganz bewusst diesen bösen Begriff, aber es ist sehr, sehr viel Shishi irgendwie so ein bisschen so. Ich weiß nicht, ist da was dran, deiner Ansicht nach, oder?
Also ja, der erste Punkt ist ja natürlich immer irgendwie, wie fühle ich mich denn? Hat das irgendeinen Einfluss auf mich? Und wenn es der Placebo-Effekt ist, wenn ich ein bisschen besser schlafen kann.
Ja, mega,
das Gefühl, den sollte man nutzen. Ich meine, so wunderbar, ja. Und wenn man sich das von der wissenschaftlichen Seite anguckt, dann ist das halt, natürlich ist das dünn. Aber es gibt tatsächlich, sagen wir mal so, dieser physiologische Hintergedanke, dass unsere Vorfahren sind ja den ganzen Tag barfuß gelaufen und hatten Kontakt zu Mutter Erde. Mhm. Unser Körper produziert positive Ladung. Die Grundidee dahinter wäre ein Ladungsausgleich, weil auf der Erdoberfläche Elektronen sind, ob das jetzt alles so nachweisbar ist, sei mal dahingestellt. Aber es gibt ja schon Studien mit Körpererdung und Grounding, dass dann die Cortisolspiegel nicht so hoch sind, dass Wundheilung und so weiter ein bisschen besser funktioniert. Also es sind aber eben, sind oft unterpowered oder so, diese Studien. Also würde ich vorsichtig sagen, es gibt ein paar Hinweise, dass das was verändern kann. Wir haben spaßeshalber tatsächlich auch bei uns auf der Intensivstation mal Patienten auf so eine Erdungsmatte gelegt. Und da konntest du tatsächlich sehen, gibt ja Geräte, mit denen du irgendwie HRV beziehungsweise Parasympathikus-Aktivität messen kannst und konntest echt sehen, wenn wir die dann wirklich eingesteckt hatten, dass dann die Aktivität im Parasympathikus hochgegangen ist. Das ist jetzt keine Studie und das ist nicht bei vielen
schon Leuten halt gewesen,
aber du siehst es halt, ne? Und insofern finde ich das schon spannend, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und zu gucken, wo ist eine Natürlichkeit und macht man da vielleicht doch irgendwann mal irgendwie auch intensivere oder größere Studien davon, also dass man irgendwie eine ordentliche Kollektive dann irgendwie mit einbezieht.
Safe. Also am Ende des Tages, und es sollte mit dem Shishi gar nicht falsch wirken, deswegen frage ich ja dich, weil ich ja keinerlei Erfahrung da drin habe. Ja. Ich glaube schon so, am Ende, wenn man versuchen will, Gesundheit zu optimieren, hat das ja auch nicht alles nur mit Evidenz zu tun, sondern Erfahrungsmedizin ist ja auch eine Evidenz. Mhm. Und du kannst ja auch nicht nur mit Studienleuten helfen, sondern du brauchst ja schon irgendwo auch einen erfahrungsmedizinischen Aspekt. Und wir wissen ja, dass viele Dinge auch nie belegt werden, aufgrund dessen, dass ein finanzieller Anreiz fehlt. Und man macht sie trotzdem. Und realistisch, und das muss man für so eine Matte sagen, es hat ja keinen Nachteil. Also außer, dass das Portemonnaie ein bisschen leer ist, aber ist ja, Nebenwirkungspotenzial ist ja zu vernachlässigen. So. Und ich finde, gerade in so einem Fall kann man schon eher pro Shishi dann mal gehen, weil, also was ist der Schaden? Also am Ende, klar, wenn du dir am Ende des Tages nichts zu essen kaufen kannst, dann würde ich das auch nicht machen. So. Aber am Ende, wenn das jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt ist, dann finde ich auch, sollte man mit sowas experimentieren. Und vor allem in so einem Setting wie in einem Krankenhaus zum Beispiel. Ultra spannend, weil wenn du es schaffst, auf der Intensivstation mit Leuten, die ja von einem ganz anderen Status aus anfangen als der Normalo, der jetzt seinen Schlaf ein bisschen optimieren möchte, das wäre ja ultra gewinnbringend. Das wäre ja ultra, und da haben die Leute ja nicht mehr richtig Kosten von, ja, das Krankenhaus schon, aber die Leute jetzt in dem Sinne nicht. Also gerade in so einem Szenario fände ich das zum Beispiel mega, mega spannend. Und sowas könnte man safe bestimmt auch publizieren am Ende des Tages.
Ja, klar. Hängt dann irgendwie vom Studiendesign und so weiter ab. Aber ja klar, ich meine, viele Sachen sind ja irgendwann entdeckt worden. Ich meine, wir machen jetzt auf der Intensivstation noch ganz viel mit Lichtmodulation, um den Schlaf zu unterstützen. Früher hat überhaupt niemand drüber nachgedacht, wie schlafen denn Menschen auf einer Intensivstation oder auch auf einer Normalstation oder
in Altenheim
oder so. Und alleine durch Optimierung von irgendwelchen Lichtverhältnissen oder irgendwelchen Bettsituationen oder so, schlafen Leute plötzlich besser, brauchen weniger Psychopharmaka oder so, jetzt in Altenheim oder so zum Beispiel. Insofern, ja.
So eine Matte ist auch sehr einfach randomisierbar.
Ja.
Also, ne, weil, also, woher weiß denn jemand, auf was er gerade schläft, so am Ende. Also fürs Studiendesign, glaube ich, gar nicht so.
Ja, du kannst die Leute ja vor allem drauflegen und steckst sie dann entweder ein oder steckst sie nicht ein.
Zum Beispiel. dann liegen beide auf derselben Matte. Ja, ist auch eine gute Idee. Ja.
Also nur damit Menschen das auch verstehen, was der Hintergrund ist. Also das ist sozusagen simuliert, sozusagen ist quasi Barfußlaufen. Und diese Matten, die sind halt, also da liegst du drauf und dann, die sind unter dem Bettlaken und sind halt an die Erdungsleitung angeschlossen im Haus. Mhm. Steckdose.
Ja, mega. Und so eine Matte kostet aber 400-500 Euro oder so oder sogar noch
mehr? Ich glaube, abhängig vom Hersteller. Man kann auch noch teurere finden.
Die haben dann das, die haben dann das Feld des Mondes oder so ähnlich wahrscheinlich, ja. Oder nur das bei Vollmond, ja, oder irgendwie so ähnlich.
Genau.
Eine letzte Sache möchte ich aber noch ganz kurz aufmachen, auch wenn wir schon sehr lange drin sind und so langsam zum Ende kommen wollen. Es gibt ja, wir haben jetzt über so viele Sachen geredet, wie man es optimieren kann, wie es eigentlich gut aussehen kann. Also wenn man jetzt nicht schon 2 DIN A4 Seiten vollgeschrieben hat mit Sachen, die man am Schlaf optimieren kann, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber, und was ja jetzt immer wieder kommt, ist gerade so in dieser ganzen Biohacking-Szene und deswegen mir ganz wichtig, dass wir nochmal ganz kurz 4-5 Minuten darüber reden, müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Aber was heutzutage ja ganz oft gemacht wird, ist zu versuchen, den Schlaf, nennen wir es mal, positiv zu modulieren und drauf einfach hart formuliert zu scheißen, was ich den ganzen Tag über mache, den ganzen Tag einfach weiter geistesgestört Gas zu geben und zu performen und am Ende da zu sitzen und zu sagen, ich nutze jetzt pharmakologische Mittelchen, sowas wie Trazodon zum Beispiel, um zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht den psychopharmakologischen Effekt, sondern ich möchte den ist ja auch ein psychopharmakologischer Effekt, aber ich möchte den beruhigenden Effekt, der den Schlaf quasi positiv beeinflusst, aber nicht die ganzen Nebenwirkungen durch die Standarddosierung haben. Und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile, gerade auch so bei Social Media, Trazodon und sowas fast so eine Alternative zum Melatonin geworden ist, irgendwie auch wenn es verschreibungspflichtig ist oder fast sogar zum Magnesium schon, weil jeder Zweite irgendwie damit um sich wirft. Wie stehst du dazu, dass man den Schlaf aktiv pharmakologisch, und ich rede jetzt nicht von Dingen wie Tavor und sowas, sondern wirklich wie in diesem ganzen Biohacking-Bereich Trazodon und Co. Zu optimieren, aber nicht an der Ursache des Problems anzukämpfen?
Also ich bin ehrlich gesagt eher ein Freund davon, den natürlichen Schlaf, so wie er gedacht ist, auch zu nutzen. So, jetzt gibt es, glaube ich, man muss das auch so ein Stück kategorisieren. Es gibt irgendwie so auf der einen Seite Sachen, das aus meiner Sicht zumindest mit Tryptophan, mit Magnesium, weiteren Spurenelementen wie Zink, Selen, Vitamin B-Vitamine und so weiter, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren und so, wo dann irgendwie Leute finden, plötzlich irgendwie die Leute nehmen oder die Kandidaten einer Studie nehmen Omega-3-Fettsäuren und schlafen ein bisschen besser oder so, als nach dem Motto, das könnte ein Schlafmittel sein oder ein Supplement. Da würde ich eher sagen, die sind wichtig, damit so ein Fundament da ist, auf dem Gesundheit insgesamt und dann natürlich auch der Schlaf gelingen kann, weil da sind ja viele Kofaktoren, die wir brauchen, damit enzymatische Prozesse wie Umwandlung von Tryptophan auf Serotonin und auf Melatonin und so weiter stattfinden kann, die dann halt irgendwie natürlichen Schlaf ermöglichen. Und dann gibt es halt so diese Sachen, die so ein bisschen dazwischen stehen, wie niedrig dosiert Trazodon oder Melatonin oder so. Und dann gibt es irgendwann die richtigen Schlafmedikamente. Also von den richtigen Schlafmedikamenten würde ich, wenn es irgendwie geht, abraten, außer ich habe tatsächlich mal eine kritische Lebensphase, wo ein Trauerfall ist oder irgendeine psychische Ausnahmesituation, wo man wirklich mal guckt, dass man da ein paar Tage sich einfach irgendwie eine Unterstützung geben lässt. Ansonsten würde ich davon eher abraten. Und bei Melatonin und Trazodon jetzt, die so ein bisschen dazwischen sind, keine Ahnung, wie du das siehst, aber da würde ich irgendwie bei Melatonin, wenn Leute mich danach fragen, gerade wenn sie ein bisschen jünger sind, sage ich immer, kennst du denn deinen Melatoninspiegel? Wieso? Ja, das ist ein körpereigener Stoff, den unser Körper produziert, der aber auch natürlichen Regelkreisen unterliegt und so weiter. Und dann würde ich irgendwie sagen, eigentlich Hormone substituieren wir eigentlich dann, wenn irgendwie gemessen worden ist, dass irgendwas zu niedrig ist, also Schilddrüse oder Testosteron oder sowas. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so bewusst. Und dann würde ich dann eher dazu raten, guck doch, dass du dein Melatonin beschützt und dass du gut damit umgehst. Sprich, dass nicht so viel Stress da ist, dass es auch abends irgendwie, dass die Lichtverhältnisse entsprechend sind, dass es gebildet werden kann. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, halt Melatonin, Trazodon, dass das wird irgendwie durch irgendwelche Influencer irgendwie propagiert und gehypt und plötzlich springen alle auf den Zug auf und ob ich jetzt Trazodon wirklich nehmen würde. Angeblich kann es den Schlaf gut anstoßen, wirkt sich nicht negativ auf Tiefschlaf und REM-Schlaf aus. Das ist ja immer so ein bisschen die Krux bei diesen Schlafmitteln, vor allem bei den Benzos oder so, dass die dann halt wirklich die Schlafarchitektur auch verändern können. Und das wird propagiert, aber ich bin echt ein großer Fan davon, irgendwie zu gucken, wie ich natürlich gut schlafen kann, weil diese Quick-Fixes heißt ja, ich gehe irgendwie mit meinem Körper nicht richtig um und denke, ich kann den ganzen Tag durchpowern und ich kann sonst was machen und dann drücke ich abends auf den Schalter und bumm ist das Licht aus und ich kann einfach schlafen. Und das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich einfach gucke, dass ich irgendwie sozusagen das Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung tagsüber für mich positiv gestalte, dass ich auch mal Pausen mache, dass ich mir auch bewusst bin, dass mein Körper seine Ruhezeiten braucht. Gerade wenn ich müde werde, ist das ja eigentlich ein Zeichen, hey, ich brauche mal eine Pause, rechts ranfahren. Und das ignorieren viele und landen dann trotzdem in der Erschöpfung. Und ich weiß gar nicht, ob solche Mittel dann nicht auch das eher noch mit unterstützen, dass man irgendwie so Stück für Stück ausbrennt, weil sie halt den Körper manipulieren.
Ja, also ich glaube, ich würde schon Melatonin und Trazodon nicht in dieselbe Kategorie stecken, sondern vielleicht so eine mittlere A und B aufmachen. Mhm. Ich finde so, Melatonin kann man schon in bestimmten Lebenssituationen phasenweise mal machen. Ich bin natürlich bei dir, das ist keine Ursachenbehandlung am Ende des Tages, aber wenn ich jetzt weiß, ich bin in einer ganz krassen Klausurenphase oder sowas zum Beispiel, ne, und ich weiß, die ist in 3 Wochen rum oder so und ich komme halt gar nicht runter abends, finde ich schon, kann man mit Melatonin oder sowas arbeiten. Ich finde, gerade in dieser Unternehmerbubble wird Trazodon maximal beschönigt, sagen wir es mal so, weil da halt am Ende des Tages, ich finde schon, die Aufgabe eines Unternehmers, vor allem für seine Mitarbeiter und Co., ist erstmal seine eigene Gesundheit primär im Griff zu haben. Und die bedeutet für mich nicht, von morgens bis abends 180% geben und dann Mittelchen einwerfen, die dazu führen, dass ich morgen 179, am Tag danach 178 und so geben kann, weil irgendwann würde ich das Ding so oder so einholen. Und im Worst Case stirbst du halt 15 Jahre früher. Klar, für einige ist das okay. So ist ja im Biohacking-Bereich auch so, ja, ich will alles jetzt rausholen und wenn ich halt 10 Jahre früher sterbe, dann ist es halt so. Ich glaube, das sagt man dann kurz vorm Ende dann nicht mehr. Ich meine, das muss jeder individuell für sich entscheiden, aber mir war wichtig, da nochmal drauf einzugehen, weil das einfach total verharmlost wird, finde ich heutzutage. Und es ist immer noch ein verschreibungspflichtiges Medikament, das ist Melatonin ja zum Beispiel nicht. Und ich glaube, dessen sollte man sich bewusst sein, weil wir haben ja so phasenweise, wir gehen ja immer so von diesem Weiß ins Schwarz, jetzt gehen wir gerade wieder vom Schwarz ins Weiß zurück, in dieses ganz krass Gesundheitsoptimieren und das eine ist nicht besser als das andere, finde ich, und irgendwie so diese Balance, wie du gesagt hast, das ist das, wo wir hin müssen, aber das ist natürlich auch unsexy und langweilig und so, ist halt kein Extrem.
Das will
und
auch keiner hören.
Lässt sich also, nicht verkaufen und ja, so. Es will halt keiner hören. So. Und das bei Schlaf, glaube ich, schlafoptimierend ist so, ja, easy, das kann ich heute Abend machen. Deswegen, ja, das jetzt hat halt nicht die Relevanz am Ende des Tages. So. Und da ist so ein Mittelchen einzuwerfen, was dann in die Supplement-Routine gehört, was man dann nochmal bei Social Media teilen kann, das ist schon cooler am Ende. Aber ich finde das ganz kritisch. Also sowas wie Trazodon und so. Und es gibt auch viele Ärzte im Longevity-Bereich, die, wenn du mit denen auf einem Kongress bist oder so, es war jetzt nicht beim Life Summit oder so, wo wir zusammen waren, aber bei anderen Kongressen, wo ich schon war, die dir dann am nächsten Tag erzählt haben, was sie sich abends alles noch aus ihrem Reiseapothekchen eingeworfen haben, wo du denkst, du solltest halt überall sein, nur nicht hier auf der Bühne über Gesundheit zu reden irgendwo. Schon absurd und die reden sich das auch alle echt, oder was heißt alle, aber die, die es machen, reden sich das echt schön, glaube ich. Und die sind natürlich so in ihrem kleinen Kreise und in ihrer Bubble am Ende drin und das feiern dann natürlich alle.
Ja, so. Aber es ist ja cool und, ja, ich kann auch Gas geben und ich kann irgendwas erzählen, was die anderen nicht so kennen oder wo die anderen neugierig werden.
Auch
und
das.
Dann ist es vielleicht auch noch so nach dem Motto, ja, der ist ja Arzt, der nimmt das selber, also dann mache ich das irgendwie gleich dreimal. Ja, es ist keine Frage. Es gibt irgendwie kritische Lebensphasen, es gibt Lebensphasen, wo das halt irgendwie durchaus mal okay sein kann, mal für ein paar Tage, dann vielleicht wirklich unter ärztlicher Aufsicht, aber das einfach nur wie Gummibärchen, so wie es Melatonin-Gummibärchen gibt,
ja,
zu verzehren, ja, da wäre ich tatsächlich auch eher kritisch und zurückhaltend.
Martin, in dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, die Leute sollen fleißig drunter kommentieren, weil ich hätte so viele Themen tatsächlich noch gehabt. Aber wir haben ja vorher schon gesagt, das Team hat da sehr viel tatsächlich vorher ausgearbeitet und daher würde man jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter im Detail drüber reden. Also kommentiert gerne fleißig drunter. Ich werde zusehen, dass wir Martin danach nochmal ein paar Sachen bombardieren. Du machst ja auch bei uns in der Akademie, glaube ich, bald einen Live-Call. Mhm. Vielleicht sammeln wir uns auch schon ein paar Fragen davon nochmal. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du einer der wenigen bist, die gleichzeitig Chef im Krankenhaus sind und Menschen nicht nur mit der Spritze dabei hilfst, einzuschlafen, sondern tatsächlich auch mit Beratung dabei hilfst, besser einzuschlafen. Müsste man sich eigentlich so als Werbeslogan irgendwie mit auf die Homepage packen oder so. In dem Sinne, danke, dass du da warst und das letzte Wort gehört dir.
Ja, super gerne. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal Mittagsschlaf machen.
Das steht mir zu.
Ja, ist echt gut bombardiert. Also einmal Ritt durch die ganze Gemeinde des Schlafes. Sehr, sehr schön. Nee, hat Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion. Ich freue mich drauf.
Ja, mega. Dann würde ich sagen, einen wunderschönen Tag noch.
Ja, und dann schlaf gut.
Absolut. Das war das beste Schlusswort.